Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Mein Name ist Sascha Gottschalk. Ich sitze hier in meinem kleinen, aber bescheidenen Podcast-Studio in Pinneberg bei Hamburg und wir produzieren heute die 50. Folge unserer Jubiläumsfolge. Ja, und wenn ich sage unsere, dann mache ich natürlich diesen Podcast nicht alleine, sondern wieder mit der geschätzten Kollegin Sonja Riegel in Wiesbaden. Hallo Sonja.
Hallo Sascha, ich lüfte mal kurz meinen imaginären Partyhut in deine Richtung.
Ja, hey, wir geben eine Party. Das Konfetti fliegt. Wir haben es geschafft, die 50. Folge endlich anzustoßen, genau.
Ja, und stell dir mal vor, ich habe noch jemanden mitgebracht.
Was? Nein.
Ja, es ist, wir könnten ja alleine feiern, wir beide, aber ich glaube, da gehört noch jemand dazu. Und ich mach mal hier die Tür auf und lasse ihn rein. Hallo Dennis.
Hallo Sonja. Herzlich willkommen, würde ich sagen. Ne?
Mensch, ein Dennis, das
na,
ist ja ein
Hallo. Kennst du den noch, Sascha?
Hallo, komm doch rein. Und du hast auch noch einen Nudelsalat mitgebracht.
Das ja, ist ja schön. Nee, hör bloß auf. Matt Eagle, darf nicht vergessen.
Ja. Stell ihn zu den 5 anderen da hinten.
Ja, das ist doch ganz große Klasse, weil natürlich können wir so eine Jubiläumsfolge natürlich nicht ohne den Vorgänger von Sonja natürlich hier stattfinden lassen, nämlich mit Dennis, mit dem ich ja hier zusammen diesen Podcast im Oktober 2016 gestartet habe. Wir haben ja damals, am 3. Oktober haben wir ja damals den Podcast gestartet. Weil wir brauchten irgendwie ja eine Fläche zum Quatschen über unser Lieblingshobby, ne, Dennis?
Das stimmt. Wir haben ja vorher eigentlich nur Radio, Radio gemacht zusammen und irgendwie brauchten wir wirklich eine andere Fläche, ne? Weil sonst hätten wir diese 6 Stunden, die wir teilweise zusammen produziert haben, dann auch mit Peter zusammen, ich glaube, das wäre schwierig geworden, über alle möglichen Vorurteile und Co. zu reden. Das wäre echt schwierig. Also von daher ist dieser Podcast eine gute Entscheidung gewesen, um so ein bisschen über verschiedene Dinge zu diskutieren, ne?
Ja, und wir haben nämlich heute einfach so gesagt, heute haben wir auch gar nicht so einen großen Plan, wie wir eigentlich heute diese Folge machen, sondern wir wollen irgendwie so ein bisschen kreuz und quer natürlich über den ESC, aber auch so ein bisschen so, ja, wie haben wir was konzipiert, was haben wir alles schon gemacht hier im ESC-Podcast und wollen das natürlich auch gerne mit euch hier teilen. Vielleicht machen wir noch ein bisschen kleine Hausmeisterei. vielleicht zum einen, Sonja und ich waren vor kurzem bei den Kollegen aus unseren dbpdw-Netzwerks, nämlich beim Frankfurter Kranz. Und da haben wir sozusagen eine kleine Folge, so eine Sonderfolge über den ESC gemacht, zusammen mit Britt-Marie. Dieser Podcast ist ja so, ja, es geht da um Celebrities, es geht um die Königshäuser und so weiter. Und da passt der ESC natürlich so auch super gut rein. Und Britt-Marie hatte uns ursprünglich schon sehr lange im Voraus auch eingeladen. Wir sollten dann so ein bisschen erzählen von Rotterdam, was ja nun leider nicht passiert ist. Aber wir haben doch irgendwie eine ganze Menge auch erzählen können, nicht Sonja?
Ja, das hat Spaß gemacht, auch so als Roundup jetzt nicht nur für dieses Jahr, sondern auch so unsere generelle Leidenschaft. Und ich habe echt geschwitzt. Ich war am Ende so froh, dass wir nicht über Königshäuser oder so reden mussten. Deshalb bin ich absolut blank. Also es ist eigentlich eine reine ESC-Folge geworden. Deswegen keine Sorge.
Ja, da gibt es eigentlich so eine ganz tolle Schnittmenge zwischen unserem Podcast und dem Frankfurter Kranz. Also Britt-Marie ist, glaube ich, auch sehr ESC-affin. Sicherlich jetzt ich sag mal, jetzt nicht so, so tief in der Materie, wie wir jetzt irgendwie halt sind. Und ihre Kollegin, die Eva, die war jetzt auch nicht mit dabei, die macht immer dann das Kreuzchen und oh Gott, hör mir auf mit ESC und so weiter. Und die war, glaube ich, ganz froh, dass sie da nicht dabei ist. Ich bin da mehr auch wieder so dieser Freizeitmonarch und finde das manchmal auch ganz nett, so bei Phoenix so solche Königshaus-Folgen und so weiter irgendwie zu gucken. Und ich glaube, das hast du, Sonja, hast da ja überhaupt nichts mit am Hut und insofern
komplett ist, nicht. Ist aber das schön, dass es eine Abneigungsschnittmenge gibt.
Ja, genau.
Mit den Kollegen, sehr schön.
Aber ich glaube, ich werde auch nicht besser mit dem Königshaus, ich bin auch nicht so der große Experte. Also wir könnten uns die Klinke in die Hand geben, Sonja.
Was, du weißt gut. Nichts über die Königshäuser?
Natürlich.
Also das geht ja gar nicht.
Ich war tatsächlich mal mit einer Freundin in Monaco beim Fußball und dann sind wir da so die Serpentinenstraßen rausgefahren und auf einmal meinte sie so völlig aus dem Nichts, hier ist doch Grace Kelly verunglückt. Oh. Was?
Gleich ausgestiegen, Fotos gemacht, ne?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin so weitergefahren, dachte so, was? Ich bin froh, dass ich überhaupt den Namen Grace Kelly schon mal gehört hatte. Und dann stellte sich da die Freundin, die mit mir unterwegs war, auf einmal raus als eine, die sich da auskannte. Nachdem ich die schon 10 Jahre kannte oder sowas. Und ich war echt völlig fertig, als wir da rumgefahren. Nein, Grace Kelly und hier und da und mit dem und hier, da das Königshaus. Und ich dachte, wer bist du? Das sind so die Momente, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die da extra hinpilgern, so morbide Menschen.
Bestimmt,
aber,
das gibt's bestimmt.
Ich war da ziemlich platt in dem Moment.
Hast dich gewundert, dass da ein Ausflugslokal war und so, ne?
Das Lieblingsrestaurant. Es war noch nachts, wir da langgefahren.
Ja. Also, wie gesagt, mich kannst du jetzt in der Tiefe auch nicht fragen, aber ich gucke das irgendwie schon ganz gerne. In Deutschland spielt das ja überhaupt keine Rolle mehr mit Königshäusern. Das Thema ist ja historisch, ist ja durch. Und ich weiß auch nicht, ob dieses Konzept auch sich noch lange tragen wird. Aber es gibt ja halt immer noch ein paar Länder, auch gerade in Europa, wo die Monarchie noch irgendwie weitergeführt wird. Ich finde es immer ganz unterhaltsam und insofern mehr und weniger soll es dann irgendwie auch da nicht sein. Aber wie gesagt, hört da gerne mal rein. Es lohnt sich auch die anderen Folgen vom Frankfurter Kranz sich da einmal anzuhören, wenn ihr so in Richtung Celebrity, machen auch immer so Sondersendungen, wenn die Oscarverleihung ist und was haben die Schauspielerinnen alle so getragen und so. Also das ist schon ganz, ganz, ganz drollig. Das ist schon irgendwie so ganz nett. Dennis hat ja auch ein neues Podcast-Projekt. Erzähl doch mal, was du da jetzt machst.
Ja, ich mache einen berufsspezifischen Podcast, würde ich sagen. Ich bin ja Medienpädagoge in der Bibliothek und mache einen Podcast zur Medienpädagogik in Bibliotheken mit einem Kollegen zusammen, der in Minden sitzt, in NRW, in der Bibliothek, wo er dort arbeitet, die Edothek, wo wir uns ja die erste Folge jetzt erstmal das erste Mal produziert haben. Wir hatten auch schon länger, seit einem halben Jahr irgendwie auf dem Schirm, aber jetzt haben wir endlich mal uns durchgerungen, die Sache zu produzieren. Das war sowieso ganz schwierig, einen Namen für diesen Podcast zu finden. Ich glaube, wir hatten irgendwie 50 verschiedene Namen auf der Agenda draufstehen und mussten erstmal gucken, was passt denn überhaupt. Mhm. Und jetzt sind wir bei der Edothek gelandet und ich denke mal, da werden jetzt noch einige Folgen produziert werden. Wir werden den jetzt auch noch thematisch uns noch ein bisschen weiter aufstreuen und auch Gäste und Expertinnen dazu einladen. Und dann gucken wir mal, wie das dann so ankommt. Also bisher läuft es ganz gut. Ich habe relativ gutes Feedback von einigen Leuten bekommen. Von daher freue ich mich auf die nächsten Folgen, die jetzt noch so auf der Agenda stehen.
Wir werden dann eure Website dann nochmal auch in die Shownotes nochmal setzen, damit ihr den Podcast auch dann mal regelmäßig auch dann führen. Ihr seid jetzt sozusagen bei jetzt als Feed sozusagen zu abonnieren. Seid ihr noch irgendwo schon woanders auch?
Bei Spotify, und natürlich bei Podcast, Apple Podcast natürlich auch und Google Podcast, also überall, wo man und dieser, keine Ahnung, ist überall, wo man Podcast finden kann.
Mhm. Super. Ja, ist ja spannend. Also du hattest ja dich erst, du hast ja letzten Sommer gesagt, ich will ja jetzt hier nicht so regelmäßig wieder dabei sein und hattest ja schon mal dann wirklich auch schon ein neues Projekt dann auch so im Auge. Aber es dauert dann doch immer so eine ganze Weile, bis das dann wirklich so auch konzipiert ist und bis man dann weiß, was man genau da irgendwie machen will. Ne? Das ist ja dann auch immer nicht so einfach dann. Ne?
Das war ein langer Prozess, den wir da hatten. Und auch wir hatten auch mal Probleme, uns Termine zu finden, wie wir uns koordinieren, was wir eigentlich machen wollen. Und so, das hat sich halt lange hingezogen. Und jetzt haben wir endlich das Baby da. Sehr und mal gucken, wie es dann läuft.
Die Edothek heißt
die der Edothek, Podcast. Genau.
Ja, cool. Super. Und sonst, so in der letzten Zeit, wie seid ihr so durch die Corona-Krise gegangen? Also Sonja habe ich ja jetzt auch irgendwie, glaube ich, 4 Wochen nicht mehr gehört. Und Dennis, so wie seid ihr bisher so seit März so durch die Corona-Krise gekommen?
Ja, ich würde sagen, ist okay. Es war natürlich ziemlicher Lockdown. Ich habe mit meiner Kollegin damals noch so ein bisschen gescherzt. Irgendwie war überall alles geschlossen, wurde in anderen Bundesländern und in NMV hier. Haben wir so gewusst, bei uns passiert das nicht. Wir machen hier nicht dicht. Und dann war es irgendwie am Freitag. Ich hatte irgendwie Donnerstag irgendwie noch gewitzelt und Freitag war es dann schon soweit. Und ich war im Urlaub. Und dann hieß es, ja, wir machen erstmal 4 Wochen nicht auf. Ja, schön. Also das war schon ein Schock und hat natürlich auch so ein paar Sachen gebracht, die uns auch so mich beruflich so ein bisschen runtergebracht haben, weil wir viele Sachen nicht mehr machen konnten. Und jetzt fängt das gerade erst wieder so an und ich bin mal gespannt, wie es jetzt in den nächsten Wochen noch so weitergeht. Also wir versuchen gerade wieder Veranstaltungen zu machen und Co. Das wird nochmal so eine sehr seltsame Geschichte, glaube ich, auf Dauer mit Masken zu arbeiten und so. Also das ist schon nicht ganz ohne.
Du arbeitest bei der Bibliothek, ne, in Rostock.
Genau.
Mhm. Genau. Ja, es ist ja dann mit viel so, Leute kommen in Massen und so weiter. Das ist natürlich dann auch alles ein bisschen dann schwierig, ne?
Ja.
Das dann stattfinden zu lassen, ja. Habt ihr denn auch sowas wie Kurzarbeit dann auch mal eine kurze Zeit gemacht?
Also im öffentlichen Dienst gibt's das ja nicht.
Ach so.
Mhm. Also du hast Also es gibt es schon jetzt, es gibt einen neuen Tarifvertrag dazu, aber an sich gibt es im öffentlichen Dienst keine Kurzarbeit. Zumindest nicht so. Also wir waren teilweise auch freigestellt von der Arbeit, weil wir einfach wirklich nicht arbeiten konnten, weil wir zumachen mussten. Mhm. Das ist natürlich ein Luxus, den andere Branchen natürlich nicht haben. Was ich natürlich auch nachvollziehen kann, weil einige müssen halt Leute in Kurzarbeit schicken, weil es nicht anders geht. Einige waren dann von uns auch abgeordnet zu anderen Ämtern oder so und haben dann ausgeholfen und Gesundheitsamts vor allem. Ich jetzt nicht. Ich war jetzt nicht abgeordnet, aber einige von meiner Kollegen. Und es war schon, die 4 bis 6 Wochen war schon eine komische Zeit. Es war schon cool. Wir haben ganz viel online gemacht. Ich habe auch viel Sachen produziert. Wir haben Videos gemacht, Vorlesezeiten aufgenommen, also wo dann ehrenamtliche Lesungen gemacht haben, also Kinderbücher vorgelesen haben und so. Es war schon nicht einfach, irgendwie dieses Leben, dieses Arbeitsleben irgendwie aufrecht zu behalten oder zumindest so in den Trott zu kommen. Das fand ich schon nicht ganz einfach.
Mhm. Ja, und Sonja, du bist ja auch schon seit längerem dann im Homeoffice und wie ist das bei dir jetzt bisher?
Ja, gut, wir hatten ja alles, was so bis zum eigentlichen ESC-Termin war, eigentlich ja hier auch schon abgehandelt und seitdem ist es bei mir wieder eher ein bisschen mehr geworden, weil die Fußballsaison ja jetzt zu Ende gespielt wird gerade und da war ja dann tendenziell auch eher mehr mit den vielen englischen Wochen, also gab es jetzt keinen Mangel an Arbeit im Homeoffice. Zumindest nicht in der Sportredaktion. Das ist natürlich bei Bleistiftrocker jetzt ein bisschen so, dass die ganz normale Sommerpause an Albenveröffentlichungen gerade ist. Also da gibt es ein bisschen weniger. Und dann wäre jetzt eigentlich die Festivalzeit. Und ich merke schon so, ist jetzt schon ein bisschen ärgerlich, nicht zumindest mal ab und zu so ein kleineres Festival zu haben. Ich bin jetzt niemand, der irgendwie bei Rock am Ring die ganze Zeit rumhängt. Aber so diese etwas kleineren Festivals, das vermisse ich dann irgendwie schon. Das könnte ich jetzt schon mal sehr gut gebrauchen zwischendrin. Und da macht sich's jetzt bemerkbar halt. Das ist einfach nicht diesen Sommer.
Ja, alles irgendwie ein bisschen doof. Ja, bei mir ist ja nach wie vor, ich bin ja in der Kurzarbeit, arbeite ja beim größeren Verlag in Hamburg in der Vermarktung. Und da ist natürlich auch was alles so an Einbuchungen und so weiter auch ist ja weniger geworden. Und dann muss man natürlich irgendwie gucken, dass die Kosten ein bisschen im Rahmen bleiben und deswegen bin ich ja seit Mitte März auch dauerhaft im Homeoffice. Was so langfristig auch jetzt gar nicht mal jetzt so schlecht ist, aber es ist natürlich dadurch, dass ich ja nur die Hälfte der Zeit auch richtig arbeiten darf, ich muss es dann irgendwie halt auch, also sorry Dennis, wenn ich das so sage, aber so als wie ein Beamter dann den Griffel fallen lassen muss, um irgendwie 15.30 Uhr oder so. Und ja, und dann ist das natürlich irgendwie, aber deswegen haben wir ja natürlich heute auch ein bisschen so die Gelegenheit, dass wir mitten in der Woche dann irgendwie auch nachmittags dann hier auch aufnehmen können. Insofern, das eine, was nicht so gut ist, ist das eine, ist das andere dann irgendwie zum Vorteil. Insofern, das ist schon irgendwie so ganz nett. Ansonsten aus der jetzt im aktuellen Bereich, wir wissen zumindest, es soll ein ESC auch nächstes Jahr irgendwie halt geben. Das Finale ist am 22. Mai in Rotterdam geplant und dann jeweils den Dienstag und den Donnerstag davor dann halt die Semifinals. Dann frage ich doch gleich mal in die Runde, was vermutet ihr denn, was da im Mai passieren wird? In welchem
Ausmaß? Ich denke, ohne Publikum. Ohne Publikum, glaube ich. Also, es gibt ja auch neue Regeln, habe ich gelesen, ne? Es dürfen ja jetzt irgendwie auch Background-Sängerinnen aufgenommen sein, in einem gewissen Rahmen. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das dann anhört. Das haben wir ja im Melodiefestival ja schon ein bisschen länger. Aber ich bin echt gespannt, wie sie diese Sendung dann machen wollen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass wir im Mai, wenn wir noch keinen Impfstoff gegen Corona haben, ich denke mal, ohne Publikum dort die Sendung sehen werden. Wie will man es sonst machen? Also wie will man es sonst produzieren mit den ganzen Leuten? Das wird ein bisschen schwierig werden. Und ich weiß auch nicht, wir wissen ja auch nicht, wie die Regelung dann im Land, in den Niederlanden ist. Für Großveranstaltungen im Mai 2021 wissen wir ja nicht. Also keine Ahnung, es ist nicht ganz einfach, das vorherzusagen. Aber ich denke mal, wir werden ohne Publikum dort ja sein. Also nicht wir sein, sondern generell die Künstlerinnen und Künstler werden ohne Publikum auftreten.
Ich finde, man kann es null vorhersagen. Also da sind so viele Faktoren, die da irgendwie reinspielen. Natürlich, wenn du kommst, gibt es dann Impfstoff, gibt es dann Medikamente oder wie auch immer. Aber es wird bis dahin ja auch höchstwahrscheinlich genug Testläufe einfach geben. Also um ein Beispiel zu nennen, das Reeperbahn-Festival, von dem ich ja auch berichtet habe, bei dem ich ja auch letzten September war, das soll stattfinden. Und die sind jetzt gerade dabei, so ein Konzept halt auszuarbeiten. Wie kriegt man das hin in diesen Clubs? Weniger Konzerte und weniger Leute drin und vielleicht auch bestuhlt für die Abstände und Publikum mit Masken und zwischendrin immer lüften und Abstand zwischen Bühne und Leuten irgendwie gewahrt werden. Das klingt auch alles so nach, okay, wir versuchen es mal. Das ist natürlich auch riskant, aber also solche Sachen wird es geben, die muss es ja auch geben für diese Branche. Und daraus kannst du dann hoffentlich ja auch was ableiten für diese größeren Veranstaltungen, wenn die dann mal wieder kommen. Haben es auch schon gesagt, es gibt ja auch den hier so beliebten Junior ESC.
Ja.
Der wird natürlich auch noch mal einiges dann zeigen. Und dann geht es wieder darum, wie ist der aktuelle Stand dann im nächsten Mai? Wie sind die Beschränkungen im Land vielleicht noch? Oder ist dann schon soweit alles durch, dass es wieder in richtige Großveranstaltungen geht? Also sie sind gut beraten und das werden sie auch machen, in viele Richtungen dazu denken. Und das ist diesmal, ich glaube, dass es stattfinden wird. Also wenn es jetzt nicht gerade unmittelbar in eine ganz schlimme Welle reinrennt, dann wird es stattfinden, weil sie sich einfach Gedanken machen und im Zweifel, wie ihr schon gesagt habt, das auch ohne Publikum irgendwie durchziehen können, werden, so blöd es dann wäre. Aber die werden sich da in alle Richtungen das irgendwie jetzt durchdenken, damit es nicht nochmal ausfällt. Das wäre ja eine Katastrophe.
Ja, ich glaube, nächstes Jahr müssen sie das Ding stattfinden lassen, weil sonst, glaube ich, die Existenz auch des ESC so ein bisschen dann wackelt, ne? Wenn das so zwei Jahre hintereinander, aber ich glaube, alles andere, klar, also nachdem das jetzt bekannt wurde, bin ich jetzt auch noch mal rangegangen und habe schon mal ein Hotel reserviert. Aber mehr weiß man dann halt nicht, ne? Also werden wir da überhaupt hinkommen? Werden dann vielleicht die Akkreditierungen auch noch irgendwie halbiert oder noch weniger so, dass man da auch noch irgendwie aussieht, dass es nicht ganz so viele Leute sein werden? Das, das wird schwierig. Aber ich glaube, da stehe ich auch bei euch so ein bisschen auf der Linie. Ich glaube, das wird eher in einem Studio stattfinden, als dass es da so mit großartig Publikum stattfindet, ne? Also das wird, glaube ich, schwierig. Ja, aber jedenfalls können wir da ja ein bisschen mal abwarten, was da jetzt sozusagen, also es soll, nach wie vor ist es da wohl im Ahoi dann auch geplant. Und das Einzige, was jetzt wohl hier in Deutschland dann ist, DFB-Pokal findet wohl an dem gleichen Samstag irgendwie statt und da muss die ARD jetzt wohl ein bisschen irgendwie rumchinschen, dass sie das Ding irgendwie wohl verschoben kriegen oder, weiß ich, Sonja, du bist ja da die größere Expertin, inwieweit sowas möglich wäre, da beim den DFB-Pokal da irgendwie zu verschieben oder in den Nachmittag zu schieben oder so?
Ja, es ist ja sowieso noch nicht so ganz klar, wie der neue Rahmenspielplan ist. Also normalerweise fängt die Saison ja, also eigentlich wären die Mannschaften ja jetzt so langsam wieder im Trainingsauftakt für die neue Saison. Und die alte Saison ist ja aber noch gar nicht rum, die ist ja jetzt am Wochenende, ist der letzte Spieltag. Das heißt, es verschiebt sich sowieso alles irgendwie so ein bisschen nach hinten. Die Saisonstart wird wahrscheinlich irgendwie im September sein. Und deswegen weiß ich nicht, inwieweit man vielleicht sogar an dem Finale auch noch was rumschieben kann. Natürlich ist dann, danach ist ja wieder, Sommer ist ja dann auch wieder die EM, die jetzt verschoben wurde. Das heißt, du kannst ja auch nicht endlos rausschieben. Aber da vielleicht noch irgendwas, dass da was zu machen ist. Ich weiß nicht, ob sie es wegen den ESC in den Nachmittag schieben. Das kann ich mir jetzt nur schwer vorstellen. Aber ich sehe jetzt noch nicht so, dass der ganze Fußballrahmenplan für die nächste Saison, der ist einfach noch nicht da. Und deswegen, irgendwas werden sie sich da einfallen lassen. Und im Zweifel gibt es ja auch noch irgendwie das ZDF. Aber ich habe, es ist natürlich wieder schön für unsere Diskussion, Fußball und ESC, geht es zusammen, ja oder nein? Und da waren sehr, sehr große Abgründe. Als ich geguckt habe, war das bei, ich glaube, es war beim Kicker, als sie das gepostet hatten, so hier Kollision mit dem ESC. Das sind natürlich dann die Fußballfans, die alle schreiben, wer braucht denn diese Scheiße und bla 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 und überhaupt. Da war aber ein schöner Vorschlag und den fand ich wirklich gut. Da hat irgendwie jemand geschrieben, ja, zeigt doch einfach das Pokalfinale und immer wenn beim ESC ein Tor fällt, dann schalt mal kurz rüber.
Klasse.
Muss ich sagen, ja, dafür. Hat sich mal jemand Gedanken gemacht. Also, ja, also da ist noch so viel Zeit. Mal sehen, was da draus wird.
Also im Grunde genommen, wenn die jetzt wirklich dann verspätet wieder anfangen, dann wäre es ja, also nicht wegen dem ESC, aber alleine wegen der Planung beim Fußball, ist so sogar eher möglich, dass der DFB-Pokal dann eher sogar eine Woche später stattfindet, weil sie später anfangen wahrscheinlich dann. Ne?
Ja, aber wie gesagt, du kannst es halt eigentlich nicht so weit rausschieben, weil du dann ja wieder EM und EM-Vorbereitung und so hast. Also die sind da auch so ein bisschen dann halt da dran gebunden. Aber es ist, ja, also da würde ich erstmal nochmal abwarten. Ich glaube nicht, dass das eine dem anderen weichen muss. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, die Termingerüste oder so, die brechen ja auch immer fast jede Woche wieder zusammen, ne? Das ist ja halt irgendwie auch so.
Und wenn du mich fragst, ich habe vom DFB-Pokal seit dem Finale 2018 alles, was ich jemals gebraucht habe, von mir aus können sie auch den Wettbewerb abschaffen.
So. Ja, klasse. Naja, dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Also ich habe jetzt auch schon mal vorausschauen fürs Jahr 2021. Wir haben ja schon des Öfteren drüber geredet. Ilse de Lange kommt nach Hamburg. Und zwar im Februar. Da habe ich jetzt mir tatsächlich auch ein Ticket geklickt. Zum ersten Mal auch 2 Euro für Versicherung irgendwie ausgegeben. Und dann wollen wir mal gucken, ob das stattfindet. Werden wir mal schauen. Also ich glaube, sie ist dann.
Ich glaube, sie haben es schon zweimal hochverschoben in Hamburg.
Ja,
ne?
Ja, ja. Das ist irgendwie. Also mal gucken, wie das ist. Aber ich habe ja damals, es muss dann ja 2015, glaube ich, gewesen sein oder Ende 2014, weiß ich nicht mehr. Da war ich ja mal bei den Carmen Linnets irgendwie und fand ich einfach ein riesentolles. Und sie hatte neulich irgendwie so eine Insta-Story und gleich auf die Tickets irgendwie. Und dann habe ich so gedacht, ja, dann muss ich natürlich jetzt auch irgendwie ein Ticket klicken. Und jetzt gucken wir mal. Also dieses Jahr für mich persönlich findet jetzt auch gar nichts mehr so statt, was so Kino und Konzerte und so weiter angeht. Weil das ist mir dann doch alles ein bisschen zu gefährlich. Aber gucken wir mal, was da so Sache ist. Also wie gesagt, Hotel habe ich schon mal geklickt. Kann ich ja mal aus dem Nähkästchen auch mal plaudern. Ich bin ja leider auf meinem Hotelkosten für dieses Jahr leider sitzen geblieben, weil sich da sowohl der Anbieter, das Portal als auch dann das Hotel selber sich da so quergelegt haben. Und ich musste sozusagen, als wenn ich da gewesen wäre, habe ich dann jetzt mein Geld da gelassen. Ich habe es leider, das war das erste Mal, dass ich, weil das so nah an der Halle war, dass ich gesagt habe, ach, das muss jetzt nicht mit Storno-Möglichkeit. Und dann war dann der Lockdown. Ja. Und dann habe ich leider Pech gehabt. Das habe ich jetzt dieses Mal natürlich bei dem Hotel dann da natürlich drauf geachtet. Und wie ich es eigentlich immer tue, weil es kann ja immer irgendwie was sein, gerade weil man ja mit einem riesen Vorlauf immer schon mal gucken muss, ob man ein günstiges Hotel irgendwie halt klickt und so. Und naja, gut. Und werden wir mal schauen, ob wir dann nächstes Jahr dahin kommen, ne, Sonja?
Wir geben nicht auf.
Nee, wir geben einfach nicht auf. Was ist euch noch so über den Weg gelaufen aktuell zum ESC 2021?
Ja, auf alle Fälle werden sie die Bühne nochmal benutzen, ne? Also zumindest, ja. Und auch das Logo wahrscheinlich, oder? Ich habe das, denke ich mal, wenn das zur Bühne passt, dann werden sie bestimmt auch das komplette CI nochmal benutzen.
Ah, den wunderbaren Slogan auch.
Ja, mal gucken. Das T-Shirt habe ich ja schon, also von daher brauche ich mir das dann nicht nochmal zu kaufen.
Nein, du brauchst ja Neues, ne? Da steht ja jetzt dann nicht 2021 drauf.
Stimmt. Ne? Aber das müsste das sein, also ich glaube, das hat bestimmt einen großen Sammlerwert, wenn du das noch original verpackt hast.
Ja, ich habe mir auch den Hoodie gekauft.
Okay. Ja, ich hab, die CD habe ich mir diesmal nicht gekauft, lustigerweise. Da müsste man eigentlich auch nochmal machen, weil die ja auch so einen Sammlerwert haben wird. Weil die Songs, die ja nie gespielt worden sind oder auf der Bühne waren, das hat ja schon was.
Ja. Sie haben es doch auch irgendwie nur Tribute-CD oder so genannt, ne?
Ja, genau.
Also, da habe ich auch gedacht, eigentlich so, wenn irgendwo draufsteht Tribute, dann ist das so, weiß ich nicht, so das Orchester Bielefeld spielt irgendwie die schönsten ESC-Songs nach. Ja, fand ich ein bisschen unglücklich benannt, ja, aber sie haben es halt auch damit irgendwie abgegrenzt, dass es halt keine offizielle Show gab. Also nicht die Songs aus der Show. Das ist mir aufgefallen an der CD, als ich das online gesehen habe.
Also mal gucken. Also ich wie gesagt, das ganze Merchandise wegkaufen, damit man irgendwie noch einen Sammlerwert davon hat. Mal gucken. Manchmal schmeißen sie das ja auch ziemlich schnell wieder aus dem Shop raus, ne?
Ich wollte den Hoodie einfach nur haben, um Leute zu verwirren.
Okay.
Wieder war doch gar nichts.
Ja, in irgendeinem Podcast habe ich das neulich gehört. Da war einer so ganz erstaunt. War das bei Alliteration am Arsch, wo der dann sagte, ja, und dann stand ich da und um mich herum alles Leute mit dem T-Shirt Wacken 2020. Das gibt's doch dieses Jahr gar nicht und so, ne?
Fest und Flauschig war das.
Oder bei Fest und Flauschig, weil genau, Olli Schulz hatte sich drüber aufgeregt, genau. Und da habe ich so, es gibt doch normales Merchandising. Vor allen Dingen müssen die ja dieses Jahr auch Geld verdienen, insofern, das macht ja auch Sinn, diese.
Ich habe auch mehrfach Bands gesehen, die halt so ihre Tour-Shirts dann rausgehauen haben, vielleicht noch irgendwie was Lustiges drüber gedruckt und ja.
Ja, also jedenfalls werden wir mal gucken, wie das alles so weitergeht.
Wir können nur in die Glaskugel gucken und abwarten. Achso, mehr können wir eh nicht machen.
Ja, 50 Jahre hätte ich beinahe gesagt. ESC Green Room.
Wir sind nicht bei Wetten, das wollte ich schon mal sagen, aber egal.
Ja, genau. Erfreuen hoffentlich unsere Hörer mit unseren Folgen und mit unseren, ja, vielleicht auch mal sehr konträren Meinungen über diesen Wettbewerb. Und wir haben vor zwei Folgen dazu aufgerufen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne auch einen Audiokommentar hinterlassen. Das haben ein paar Leute getan. Und das möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und wir spielen vielleicht mal den ersten ein. Das ist Benjamin vom E&U-Podcast. Und der schickt uns folgende Nachricht.
Lieber ESC Green Room, alles Gute zur 50. Folge von einem Podcast-Kollegen von euch, von Benjamin vom E&U-Gespräch. Ich habe euch erst dieses Jahr so richtig für mich entdeckt überhaupt. Und das liegt, glaube ich, an meiner persönlichen Geschichte mit dem Eurovision. Denn Ewigkeiten war der Eurovision für mich eigentlich nur dieses singuläre TV-Ereignis, was eben einmal am Jahr stattfindet, eine einzelne Abendshow. Ich habe den Eurovision immer ganz gerne geguckt. Ich bin sowieso so Musikfan, ich mag solche Shows und ich mochte auch immer diesen leichten Trash-Appeal, den der Eurovision ja auch häufig hat. Bin aber erst in den letzten Jahren dazu gekommen, mich da näher mit zu beschäftigen. Das fing dann damit an, dass ich die Halbfinals geschaut habe. Dann habe ich irgendwann entdeckt, dass man ja auch die Vorentscheide in den einzelnen Ländern ein bisschen mitverfolgen kann. so dass sich nach und nach dieses Teilnehmerfeld immer mehr verdichtet und man einzelne Songs natürlich dann auch schon kennt und favorisiert. Kurzum, ich habe gemerkt, dass das ein Thema ist, in das man sich ganz wunderbar reinnerden kann. Ich weiß noch nicht, wie tief ich da eintauchen will, habe aber das Gefühl, dass ihr ein ganz wunderbarer Begleiter seid auf dieser Reise in diesen Eurovision-Kosmos. Und ich bin gespannt, wohin mich diese Reise noch führen wird. Der Eurovision ist ja nun mal ein skurriler Ort, er hat eine große Geschichte, es gibt viele Dinge, die drumherum passieren. Und ich glaube, man tut gut daran, einen kundigen Guide an seiner Seite zu haben. Und da fühle ich mich bei euch sehr gut aufgehoben. Also, in diesem Sinne noch alles Gute für die nächsten 50 oder 500 oder 5000 Folgen Eurovision Green Room. Ich bin auf jeden Fall dabei.
Wow. Das
ist, vielen Dank.
Das ist eine Ansage.
Schöne Hommage. Schöne Oma, eher, das, er klingt eher, als würde er euch, würde als eine Bewerbungs, Bewerbungs-Sounddatei, um hier mitzumachen. So klingt das mir eher.
Das ist vor allem auch dieser Strudel, den wir alle kennen. So, ja, da habe ich angefangen, die Halbfinale zu gucken, dann die
Vorentscheidung,
so, da fängt's an, ne?
Ja, genau.
Aber ich finde es natürlich tatsächlich ganz nett, also wenn wir das irgendwie schaffen, die Leute da so mit, wie er so sagt, auf eine Reise zu nehmen, weil ich stelle mir das halt auch immer so ein bisschen vor. Es gibt halt auch ganz viele Leute, die sich auch für den ESC interessieren, aber die lesen halt nicht jeden Tag irgendwie in allen Blogs und welcher Kommentator wird jetzt wo ausgewechselt und so weiter und sich sozusagen hier bei uns so die wichtigsten Nachrichten halt holen. Das finde ich ein schönes Kompliment. Also war das auch so dein Ziel, als du hier mit mir zusammen diesen ESC-Podcast angefangen hast? So, was hast du so für einen Hörer im Kopf gehabt, Dennis?
Oh, also ich habe ja immer gedacht, wir versuchen den ESC so ein bisschen zu erklären, nicht nur so ein Fan-Angebot zu sein, sondern auch versuchen, andere Menschen dazu zu begeistern, den ESC zu schauen oder auch sich damit anders zu beschäftigen. Das haben wir ja wohl irgendwie schon getan, obwohl ja eigentlich der gute Ben ja wahrscheinlich eher schon ein vorheriger Fan irgendwie war. Zumindest nicht so extrem, wie wir es sind, aber ich denke, das haben wir, glaube ich, geschafft mit diesem Podcast, oder? Dass man versucht hat, Menschen irgendwie dazu befähigen, den ESC auch zu verfolgen, so ein bisschen. Weil viele dachten ja nicht mal, dass man darüber ein Jahr auch reden kann, ne? Mhm. Also, es wurde mir ja so oft gesagt, wie, ihr könnt darüber ein Jahr reden? Nee, das geht doch überhaupt nicht. Ihr habt da Pause, oder? Mhm. Nö, haben wir ja nicht nie gehabt. Doch, wir haben mal Pausen gemacht, aber an sich hatten wir ja nie wirklich eine Pause.
Ja, wir haben ja, wie ich ja vorhin schon sagte, im Oktober 2016 hatten wir ja den 2017er sozusagen dann verfolgt. Und danach hatten wir eine relativ längere Pause. Da, ich glaube, du hattest, glaube ich, noch mit deinem Studium, glaube ich, zu tun, ne? Irgendwas war.
Genau, ich bin umgezogen. Ja, genau. Wir hatten eine Pause gemacht.
So, und also das war eigentlich bisher die längste Sommerpause. Die ging, glaube ich, von Mai bis Oktober oder so. Mhm. Und ansonsten, lassen wir vielleicht mal einen Sommermonat aus, aber es wird sonst irgendwie in einer Tour da irgendwie halt auch dann gesendet, ne? Also das ist schon, und Sonja, was jetzt so nach einem Jahr hier ESC Green Room, hast du da auch irgend so ein Benjamin im Kopf oder so, den du sozusagen an die Hand nehmen möchtest und über den ESC plaudern möchtest?
Erstmal muss ich über das Bild jetzt nachdenken.
Habe ich doch aber toll gemalt, oder?
Ja, nehmen wir mal den Benjamin Dolic an die Hand. Es ist, ich dachte eher so, okay, ich weiß ja, was ihr vorher gemacht habt. Ich bin ja auch von der Hörerin quasi hier ins Team gekommen. Und dachte, ja, kann vielleicht ein bisschen was einbringen, was jetzt auch so Einblicke in Presseevents oder so angeht, also das irgendwie eher noch dazu, zu dem, was ihr sowieso schon gemacht habt, weil das einfach so diese Einblicke sind, die natürlich nicht jeder hat, die man dann ganz gut auch erzählen kann, um so ein bisschen Gefühl für irgendwelche Künstler zu kriegen oder wie auch immer. Und ja klar, auch ist natürlich schon ganz geil, wenn man Leuten zeigen kann, natürlich können wir das ganze Jahr über den ESC reden. Das wollen wir doch mal sehen, ne? Wenn Leute sagen, das ist einmal im Jahr und wen interessiert denn das sonst? Das kenne ich übrigens auch von meiner früheren Arbeitsstelle, als ich gesagt habe, hier, ich würde da gerne eine Woche hinfahren und Geschichten machen. Die haben auch gesagt, er ist interessiert an dem einen Abend und fertig. Ich gesagt, ja, dann lass mich doch mal hinfahren, lass dir das doch mal zeigen, dass man da mehr rausholen kann. Und das hat auch geklappt. Und das ist so, da entwickelt man auch so ein bisschen so einen Ehrgeiz, das weiterzumachen. Und das ist hier natürlich noch die noch nerdigere Form davon.
Da fällt mir nämlich jetzt gerade mal so ein, die Frage an euch nochmal zurückgespielt. Wie ist das so bei Dennis jetzt zum Beispiel? Du hast mit mir zusammen den Podcast bis Folge 35 gemacht. Mhm. Dann bist du Hörer geworden und bei Sonja ist genau umgekehrt. erzähl doch mal von dieser Perspektive. Das würde mich mal interessieren.
Oh Gott, das ist das ja. Also ich finde es irgendwie, also ich fand es irgendwie komisch, diese Folgen zu hören am Anfang, muss ich sagen.
Wolltest du mal antworten, wenn Sascha was gefragt hat?
Nee, das nicht. Das nicht, aber es ist halt doch eine andere Farbe. Das fand ich aber eigentlich ganz gut, weil eine Kopie wäre ja auch irgendwie komisch gewesen. Also mich kann man ja schlecht klonen. Von daher ist es ganz gut, dass es da eine andere Farbe gab. Ich fand das eigentlich super, dass ich habe mir schon gedacht, dass das ist irgendwie einer von dem Umkreis, den man irgendwie kennt, sein könnte, weil Sascha hat das lange Zeit geheim gehalten, wer das denn wird. Von daher fand ich aber eigentlich ganz gut, dass du es dann gemacht hast oder jetzt machst. Von daher war die Expertise ziemlich gut. Also für mich war das einfach nochmal super. Jetzt hat er wenigstens jemanden, mit dem er auch ähnlich reden kann. Von daher muss ich mir keine Sorgen machen, dass dieser Podcast auf Dauer weiter existiert. Von daher, weil ich erst dachte, oh, wenn ich jetzt gehe, wen nimmt sich dann Sascha? Keine Ahnung. Ich hatte auch mehrere im Hinterkopf, die man so hätte fragen können oder so. Aber dass du es dann geworden bist, fand ich eigentlich ziemlich gut.
Und bei dir, Sonja, erst so Hörerin und dann jetzt auch Macherin vom ESC Green Room?
Ja, ich habe das vorher einfach gerne gehört, weil es eben dieses Hobby ist, stimmt ja gar nicht so richtig, aber halt, dass ich das auch schon nerdig verfolgt habe seit sehr, sehr vielen Jahren und ja auch schon beruflich damit unterwegs war und dachte, okay, da brauche ich jetzt mal irgendwas, was da die ganze Zeit nah dran ist. Und da war so ein Podcast dann ja ideal. Also dafür ist das Format ja auch wie gebacken, um dann wirklich so in die Hintergründe einzutauchen. Deswegen habe ich den eigentlich dann immer gehört, gerne gehört, unterwegs gehört, egal ob die Folgen auch mal länger waren, das sind wir ja dabei geblieben, mir die immer reingeschraubt. Und dass ich dann dazugekommen bin, das kam ja für mich auch eher überraschend. Also das können wir vielleicht hier auch mal ausplaudern nach dem das Tel Aviv war das, ne? Nach dem Tel Aviv ESC habe ich dich, Sascha, angeschrieben, ob wir für die kommende Saison, also die jetzt abgelaufen ist, irgendwie so ein bisschen was zusammen machen wollen. Was ich eher im Hinterkopf hatte, war tatsächlich, dass ich für Bleistiftrocker, wie gehabt, Sachen mache, also Interviews und so, aber vielleicht auch wirklich dann mal wieder zum großen Finale fahre für 2 Wochen. Und da du ja in Tel Aviv warst und gedacht hab, okay, Rotterdam machst du bestimmt auch, ob wir da dann so eine Art Crossover auch machen können. Also der hier, die vom Bleistiftrocker und der vom Podcast, ob wir da, weiß nicht, so ein Videoformat zusammen starten wollen oder so, dass wir da so ein bisschen was machen und uns da zusammenschmeißen. Und da hast du erst so kurz reagiert, so, ja, ja, klingt nicht schlecht. Und dann kurz drauf hast du mir geschrieben, ja, traf sich eigentlich ganz gut, weil Dennis will aussteigen. Und da würde ich dich jetzt fragen, ob du Lust hast, auf diesen Podcast da mitzumachen. Und so, von daher kam das für mich sehr überraschend. Aber da musste ich dann auch nicht so lang nachdenken, weil ich dachte, ja, da kann ich bestimmt auch was einbringen. Und wenn wir das da irgendwie auf diese Art zusammenschmeißen, wie ich mir das vorher ja schon gedacht hatte, dass wir es vielleicht irgendwie machen könnten. Deswegen habe ich mich da eigentlich von Anfang an auch gut drin gefühlt. Also im Thema sowieso und im Podcast dann auch. Ja, weil meine Idee ja in eine ähnliche Richtung ging.
Ja, und das ist halt, habe ich ja damals auch so gedacht, das ist halt ja auch nicht so einfach, weil ich schon finde, es gibt ja genug Leute, die über den ESC irgendwie sprechen können, reden können und so weiter, aber sozusagen mhm. auch so ein Format irgendwie auch auf längere Sicht irgendwie halt durchzuhalten, da werden es dann weniger Leute. Und ich weiß, das war, deswegen habe ich, glaube ich, auch erst beim zweiten Mal mich dann genauer dazu gemeldet, weil ich glaube, da war das gerade, da hatte Dennis mir irgendwie eine Textnachricht so, ja, ich möchte irgendwie in der nächsten Saison eigentlich nicht mehr dabei sein. Und da haben wir, glaube ich, ja dann auch erstmal geredet, beziehungsweise wir haben ja auch noch eine kleine Abschiedsfolge dann auch noch gemacht.
Genau.
Und da wollte ich erstmal nochmal abchecken, so, ja, ist das jetzt wirklich endgültig oder müssen wir da über irgendwas noch reden und so weiter? Und ja, und als das dann schon eher so endgültig war und wir dann irgendwie so verblieben sind, aber Dennis kommt ja immer mal wieder dazu, so wie heute auch irgendwie, mhm. da habe ich so gedacht, ja Mensch, die Anfrage, die kommt ja jetzt richtig passgenau. Und deswegen habe ich da auch gleich so dann so nachgefragt irgendwie. Ja, und also bei mir war es irgendwie halt so, der Übergang so von Dennis auch zu dir, Sonja, irgendwie, das ist sehr, sehr unterschiedlich irgendwie auch gewesen. Und Dennis und ich, wir haben uns ja auch gut ergänzt. Und aber bei Sonja habe ich irgendwie noch so ein bisschen mal so gelernt, ein bisschen weniger irgendwie Gerüchte zu streuen. Weil bei Sonja kam dann immer so, ja, aber wo hast du das denn gelesen? Also da kam dann so die Journalistin durch, wo ich so dachte, ja stimmt, sie hat recht, vielleicht sollten wir uns da erstmal mal ein bisschen zurückhalten. Und insofern, da habe ich irgendwie, und kann ich ja auch mal, jetzt auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, wir waren ja bei der Song-Präsentation in Hamburg. Und da haben wir ja, und da haben wir unter anderem auch Thomas Schreiber auch interviewt, der ja nun auch als Interviewgeber irgendwie auch ein Profi ist. Und da sind dann doch noch mal so ein, zwei doch eher mal so stichhaltigere Fragen gekommen, die ihn dann auch ein bisschen mehr herausgefordert haben. Und ich sag mal so, ja gut, das ist natürlich dann, das wertet dann auch tatsächlich dann so ein Podcast nochmal wieder auf, wenn man da eben halt auch so sachkundige Unterstützung irgendwie halt hat. Das müsste ich da mal so an der Stelle auch mal so sagen. Und ja, und das ist, wie gesagt, fand ich jedenfalls mal ganz interessant, so wie ihr das irgendwie halt so seht, weil ich habe mir im Vorfeld zu dieser Jubiläumssendung natürlich auch noch mal alle Folgen angehört. Da muss ich jetzt aber, ich habe sie immer nur so angehört, mal geskippt. Manche habe ich auch tatsächlich übersprungen, weil jetzt zum Beispiel unsere We Decide-Folgen, wo wir eigentlich nur über die Songs reden, das muss ich mir jetzt nicht noch mal anhören, aber so, ich wollte mal so ausschnitthaft irgendwie halt mal so hören, so wie die Folgen irgendwie halt so waren. Und das war doch immer alles sehr, sehr unterschiedlich. Und man entdeckt eigentlich dann seinen Podcast noch mal ganz neu, weil sonst, wenn man ihn so produziert irgendwie und dann die Postproduktion noch macht und so, man hat ganz viel noch im Kopf, was hat man dazu in dem Moment gerade gedacht? Und ah, das hättest du mal lieber gelassen und so weiter irgendwie. Und mit so einem Abstand denkt man so, ach, na ja, gut, also da war auch mitunter, manchmal war auch ein bisschen Mist dabei, aber größtenteils war das wirklich, haben wir, glaube ich, bisher einen ganz guten Job gemacht. Und ich glaube, die Leute fühlen sich da, glaube ich, auch tatsächlich bei uns ganz gut aufgehoben. Und das freut mich natürlich irgendwie auch, ne?
Das ist halt auch das Fiese an Podcasts, ne? Also, das, ab und zu kommen dann mal wieder Leute und sagen, ich habe alle eure alten Folgen durchgehört. Und man denkt so, oh Gott, die alten Folgen, war ich mit denen so zufrieden? Im Rundfunk sagst du halt, ja, das versendet sich. Das ist ein, zweimal gelaufen und gut, ne? Also, das ist dann halt der Unterschied. Weiß nicht, ob du jetzt noch mit Highlight und Lowlight kommst aus dem, was du quer gehört hast.
Nein, da habe ich jetzt keine Liste.
Also Sternchen, weißt du, so Sternchen.
Ich Sternchen mich, mit eins. Ich habe mich nur so erinnert, irgendwie, ich habe dann so mal so durchgehört und teilweise oder größtenteils musste ich mir auch heute wieder recht geben, so bei einigen Sachen. Und was ich auch ganz interessant fand, manches habe ich auch schon tatsächlich vergessen. Dass man so dachte, ach ja, das war ja auch noch. Und ja, wir können ja, vielleicht können wir ja mal so die Blöcke einfach mal durchgehen. Vielleicht mal das Unangenehmste als erstes, vielleicht mal. Vielleicht nicht für Dennis, aber eher für Sonja. Der Junior Eurovision ist ja auch immer mal wieder. Den haben wir ja im Gegensatz zum ESC, den haben wir ja sogar, da haben wir sogar vier verfolgt, nämlich 2016, 17, 18 und 19. Und Sonja hat ja da nicht so eine gute Meinung zu diesem Wettbewerb. Ich kann mich erinnern, Dennis, wir haben eigentlich schon sehr engagiert über diesen Wettbewerb so gesprochen. Der hat sich ja, ich würde mal sagen, gerade in diesem Zeitlauf 2016 bis 2019 ja auch ein bisschen verändert, ne, Dennis?
Definitiv. Wir haben ja definitiv damit angefangen, als Thomas Mohr ihn kommentiert hatte, ne? Das glaube ich das erste Mal auf Deutsch. Ich glaube, zweimal hat er es ja gemacht auf Deutsch. Und eigentlich fanden wir die Show gar nicht so, also gut, die Show aus Malta zum Beispiel, die fand ich schrecklich mit diesen ganzen Tänzen damals und so, die haben einfach nur getanzt, worum auch immer. Das hat keiner sogar wirklich verstanden. Aber an sich wurde die Show ja immer professioneller. Also es war ja nicht so, dass wir da gesagt haben, oh Gott, das kann man sich nicht angucken. Also ich fand das schon okay, was da auf die Beine gestellt worden ist. Von daher, und die Lieder waren teilweise auch nicht schlecht. Gut, über die Gewinner können wir uns streiten. Teilweise, aber an sich kann man über den Junior ESC eigentlich nicht so viel Negatives sagen, finde ich. Also, ich fand das immer ganz solide, ganz solide gemacht, ganz solide Shows gemacht. Na klar, ist es eine Kindershow, da würde ich jetzt sowieso noch meinen, die Latte nochmal nach unten nehmen, aber vom Prinzip her war das eigentlich eine okay gemachte Unterhaltungsshow für Kinder. Also, vielleicht ist auch meine Pädagogensicht so, So irgendwie vielleicht.
Das ist dann die Pro-Seite. Was sagt die Kontra-Seite dazu?
Ich sag dazu nichts mehr. Da habe ich ganze Folgen damit gefüllt, dass ich es nicht sehen will, wie irgendwie so arme kleine Kinder da geschminkt wie 25-Jährige auf der Bühne rumhopsen. Die werden doch schnell alt genug und dann können sie da richtig mitmachen.
Ja, ja. Aber das ist natürlich auch so. Ich meine, Dennis weiß das. Bei den Vertragsverhandlungen dann hier, da hat Sonja diese Anlage nicht mitgelesen, Junior Eurovision, dass sie da auch irgendwie mit drüber berichten muss. Und insofern musste ich dann hinterher
doppelte
sagen,
Ausfertigung?
So, also da musst du leider, mit drüber berichten. Ja, das ist schon.
Habe ich auch gemerkt.
Ja.
Sei froh, dass wir nicht über die Vorentscheide des Junior ESC reden, dass wir geredet haben. Das wäre noch schlimmer gewesen. Da gibt es ja auch einige in den Niederlanden und Co.
Lieber Himmel, ey.
Da gibt es auch noch mal. Also da könnte man ja wirklich einen kompletten Podcast nochmal dazu machen, also theoretisch. Aber ich glaube nicht, dass man das will. Also ich will mir nicht die ganzen, also da muss ich auch ehrlich sein, ich will mir nicht die ganzen Vorentscheide, diese Kiddie-Vorentscheide angucken. Das kann ich, glaube ich, auch nicht aushalten. Aber diesen Junior ESC als Show und mit allen Teilnehmern ist schon okay. Es geht schlimmer. Also ich fand DSDS Kids, ich glaube, das war auch in der Zeit, als wir die Podcasts gemacht haben, DSDS Kids lief da, glaube ich, ja auch. Das war ja ganz schlimm. Also das war ja unter aller Kanone. Da wurden sie wirklich aufgebrezelt wie die alten Schwestern sozusagen. Das ging gar nicht. Aber der JESC ist ja nicht ganz so extrem. Von daher war das auch eigentlich.
Bei DSDS brauchst du ja auch noch immer irgendwie so ein zerrüttetes Elternhaus und so, damit du die Geschichte gut erzählen kannst. Das ist ja zum Glück was, das beim Junior ESC, dafür ist er dann ja auch nicht groß genug, um sowas irgendwie durch die Medien zu jagen, Gott sei Dank.
Ja, also gut, man muss natürlich so ein bisschen dann mal wieder auf so eine seriöse Ebene packen. Also es ist natürlich auch immer alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. So manche Beiträge sind natürlich wirklich so ein bisschen, wo man sagt, boah, da präsentiert ihr jetzt so kleine Erwachsene, ne? Also das ist dann schon, ich glaube, das haben wir ja aber auch so an der einen oder anderen Stelle dann auch dann fallen gelassen. Mhm. Was ich ganz interessant finde, glaube ich, an dem Wettbewerb, dass er sich, glaube ich, so immer mehr so als eine Art Testballon für die Sender auch entwickelt, dass sozusagen zum Beispiel die Polen, die jetzt irgendwie noch nie ein ESC ausgetragen haben, mit der Veranstaltung tatsächlich ein bisschen üben können. So. Und weil der ja mittlerweile schon auch so vom Produktionstechnischen her so einen Standard entwickelt hat, das ist zwar alles nicht so wahnsinnig riesig und so, es ist dann auch immer nur eine Live-Show, es gibt keine Vorentscheide, keine Semifinals, meine ich. Und insofern ist das, glaube ich, da hat sich tatsächlich dann in diesen vier Wettbewerben oder in den letzten 5 Jahren hat sich da tatsächlich auch eine ganze Menge gebildet und wir machen da höchstens auch eine Sendung darüber oder eine halbe Sendung oder so und dann ist auch gut. Aber das ist so zum Einstimmen der ESC-Saison, glaube ich, immer, ist das immer ein ganz guter Beitrag. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, ja, oh, super und ist genauso wie ESC. Also das ist dann schon ein bisschen.
Aber der ist auch eine ESC-Teilnehmerschmiede, ne? Muss man ja auch mal so sehen.
Ja, das stimmt.
Also es gehen da so viele Junior-ESC-Teilnehmer, die jetzt auch beim ESC teilgenommen haben oder teilgenommen wollten, die jetzt dann leider wieder weg sind oder vielleicht auch wiederkommen. Also Malta kommt ja wieder. Destiny kommt definitiv hoffentlich wieder mit einem noch besseren Song, als den sie jetzt hatte. Dass sie noch mal ein bisschen ihre Stimme noch ein bisschen besser zeigen kann. Aber es gibt halt auch gute Leute. Es ist nicht so, dass wir da jetzt irgendwie Kinder hatten, die irgendwie schlecht singen können oder so. Mhm. Von daher, gut, Destiny war jetzt noch mal eine Ausnahme. Ich meine, die hat ja schon, als sie, ich glaube, 14 oder
16, ja, 14 die war noch sehr jung, ne?
Ja, 14 war, als sie den Junior ESC gewonnen hat, da war sie ja schon sehr stark, schon am Anfang. Also auch als Jugendliche. Von daher ist es für mich spannend, wie sich so jemand entwickeln kann, wenn er älter ist. Oder 18 ist. Und da ist ja schon eine Steigerung da. Ich bin gespannt, was sie dann im nächsten Jahr, wenn dann der ESC in Amsterdam stattfindet, dann machen wird. Also das kann nur noch besser werden.
Ja, dann schließen wir das Thema auch mal ab, damit Sonja auch nicht immer damit konfrontiert wird. Ja, dann haben wir ja in der Zeit, ich zähle gerade durch, naja, eigentlich sind es 4, aber eigentlich 3, nämlich die deutschen Vorentscheide. Es gab einmal unser Song 2017, dann gab es unser Lied für Lissabon 2018, unser Lied für Israel. Mhm. Und es gab dann die Songpräsentation dieses Jahr hier in der Hafen City. Ja, feuerfrei. Das waren ja sehr unterschiedliche Wettbewerbe und sehr unterschiedliche Formate.
Alles ganz schlimm. Außer jetzt dieses Jahr, aber ansonsten war es für mich immer total Katastrophe, mir die anzugucken, weil sie teilweise auch technisch nicht besonders schön und auch von Konzepten her nicht besonders schön gemacht worden sind. Vor allem, wir merken ja schon die ganzen unterschiedlichen Namen, die es da gab. Ich glaube, da hat erst niemand mehr durchgestiegen, wie dieser Vorentscheid überhaupt hieß. Das haben wir ja immer, ich glaube, das ist das, wir sind, glaube ich, einer der wenigen gewesen, nicht einer der wenigen, aber wir sind einer der Kritiker dieser ganzen Geschichte ja auch gewesen, dass es zum Beispiel keinen Namen gab, der auf Dauer sich etabliert hat und immer wieder geändert worden ist. Ich glaube, das war ja der eine große Geschichte. Dann hat man sich ja auch mit den ganzen Moderatorinnen auch ein bisschen teilweise überfahren. Ich meine, Linda Zervakis und Elton waren nicht das, was man sich hätte vorstellen können oder vernünftig hätte vorstellen können für eine Moderation. Also es lief ganz viel falsch bei diesen Vorentscheiden. Dass man den Vorentscheid jetzt nicht mehr macht, ist halt auch eine Sache. Muss man mal gucken, ob das auf Dauer auch so eine Summe sein wird, die funktioniert, weil die Franzosen zum Beispiel wollen jetzt wieder zurück zu ihrem Vorentscheid und was auch gut ist, muss ich mal sagen, aber wir müssen, glaube ich, irgendwie, wenn wir vernünftig einen Song suchen wollen, irgendwie ein Format finden, was sich auf Dauer etabliert. Klar kann man sagen, wir machen gar keine Show, wir machen es irgendwie intern mit Juries und Expertenrunden beziehungsweise das Eurovision Panel, aber das ist halt auf Dauer auch, glaube ich, nicht die Lösung. Es wird sich vielleicht, lassen wir mal in 2-3 Jahren sein, dann müssen sie ihr System auch wieder über den Haufen werfen. Weil sie merken, ach, wir sind der letzte Platz geworden und wir müssen dann wieder ein anderes Format finden. Also ich glaube, wenn wir auf Dauer nicht dahin kommen, dass wir ein dauerhaftes Format haben, was auch existent bleibt, auch wenn wir mal schlecht abschneiden, dann haben wir nichts gewonnen, sondern eher was verloren, würde ich sagen.
Ja, es war zumindest sehr unterschiedlich, ne? Also 2017 war ja dieser unsägliche Vorentscheid, der, glaube ich, über 3 Stunden ging, andauernd mit Durchläufen. Dann am Ende, das hatte man ja schon prophezeit, das könnte ja passieren, war tatsächlich Livina mit beiden Songs dann in der Endrunde. Also stand schon fest dann am Ende, dass Livina das wird, aber nun eben halt nicht welcher Song. Das war ganz nett, weil es da ein Orchester gab. Da haben ja die Heavy Tones dann das Ganze begleitet. Unser Lied für Lissabon, da war ja das erste Mal das Eurovision Panel am Start, genau. Und die internationale Jury. Da war ja so ein bisschen die Veranstaltung Geiz ist geil. Also man hatte so ein bisschen den ESC von Lissabon vorweggenommen nachempfunden von der Bühne her. Mit aber eigentlich einer ganz guten Auswahl. Also
das fand ich auch.
Mhm. Das war sehr vielfältig. Und 2019 war natürlich, also und da muss man mal sagen, da hat man ja mit Michael Schulte eigentlich dann einen ganz guten Erfolg gehabt, wo ich ja damals schon sagte, ja, sie haben ja gesagt, oh, wir werden, ich glaube, sie haben noch gesagt Top 10, ne? Ich glaube, Schreiber hat gesagt Top 5 und ich glaube, hier Pelander hat damals dann gesagt, also Head of Delegation Germany hat gesagt, ja, nee, Top 10. Und dann wurden sie ja Platz 4, wo ich schon so ein bisschen Angst hatte, oh, scheiße, jetzt denken sie, sie sind die Allergeilsten. Und im Nachhinein, glaube ich, kann man so ein bisschen sagen, dass Michael Schulte nicht ganz unschuldig an dem Erfolg auch mit war, weil er, glaube ich, an dem Konzept auch wirklich sehr stark mitgearbeitet hat. Und dann hat man so gedacht, ach ja, dann läuft das ja jetzt irgendwie ganz gut. Und hatte eigentlich ja auch fünf Acts und hat dann die Sisters da noch mit dazugenommen. Und dann nahm eigentlich das Ganze so seinen Lauf. Und ich muss eigentlich mal sagen, so jetzt, klar, wir haben das ja irgendwie gesagt, dass wir eigentlich einen einheitlichen Namen, aber im Moment, finde ich, ist das Konzept ganz gut, dass wir eigentlich intern auswählen und da gar nicht eine großartige Show machen und das Geld lieber in den Act irgendwie halt reinstecken. Aber vielleicht mal irgendwie Sonja erstmal so zu den Vorentscheiden.
Ja, ich bin komplett bei euch. Also man bräuchte da echt mal irgendwie so ein bisschen was Einheitliches. Also das jedes Jahr wieder komplett zerlegen und so. Und Schreiber hatte uns das ja erklärt, ja, mit vielen Konzepten und er guckt da immer, was passt und so. Das finde ich auch nicht gut. Also sie haben ja jetzt Verschiedenes ausprobiert und dann musst du sagen, ja, das, wie sie auf Schulte gekommen sind, hat gut gepasst. Natürlich hatten sie auch Glück, dass sie da so einen richtig starken Typen gefunden haben. Das schaffst du auch nicht jedes Jahr. Das musst du aber auch einsehen, dass du das nicht jedes Jahr schaffst. Du kannst einfach nicht jedes Jahr vorne sein. Das ist, packt ja kein Land. Ja. Schweden denkt, sie packen das, aber sie packen es ja faktisch auch nicht. Und dann, ja, dann musst du auch mal da mit so einem Konzept halt sagen, okay, dann ist es mal ein Jahr, das jetzt nicht so dolle ist. Meine Güte, aber dann hast du halt auch mal Michael Schulte, der Vierter wird. Und ja, das, was sie da mit den Sisters falsch gemacht haben, das wissen wir ja irgendwie alle. Und natürlich ist dieses nur auf Publikumsstimmen setzen und so, da kriegst du halt immer so Sachen, so solide, langweilige Sachen, die halt auch nicht rausstechen. Das ist dann immer so ein, ja, da hat sich halt Deutschland drauf geeinigt, so, um's irgendwie blöd zu sagen. Und das ist aber auch nichts, was irgendwie raussticht oder was eine spannende Geschichte erzählt oder ist es selten. Und deswegen, eigentlich war jetzt Ben Dolic keine so schlechte Wahl, fand ich. Gut, sein Auftritt da in der Elfi fand ich jetzt nicht so doll, das, also da, wer weiß, wie das auf der großen Bühne ausgesehen hätte, aber so hat es mich nicht überzeugt. Aber der war als Typ gut, der Song war gut, der hätte da gut reingepasst, der ist ja auch einigermaßen hoch gehandelt worden. Damit haben sie jetzt erstmal nicht viel falsch gemacht, von dem, was wir so bewerten können. Aber also, dass wir jedes Jahr wieder da reingehen und überhaupt keine Ahnung haben, was macht der NDR, jetzt ist es ja schon wieder, ich meine, darf der Ben noch mal antreten oder nicht? Jetzt sag's doch endlich mal, ja, also lasst uns doch nicht im Ungewissen, lasst den armen Kerl doch nicht im Ungewissen, der hat ja nur wirklich nichts falsch gemacht über die ganze Zeit. Das ist so, da mir fehlt da dieses Klare immer noch. Und das ist gut, wir haben Schreiber gefragt, er hat versucht, uns das zu erklären, ja, aber ich bleib dabei.
Ja, es ist irgendwie, das ist ja auch so im gesamten Ablauf ja auch beim NDR immer sehr schwierig, ne? Also zum einen, gerade dieses Jahr war das ja auch wieder so, wie war das? Ende Januar wollten sie ja bekannt geben. Und dann haben alle am 1. Februar gesagt, ja, was ist denn jetzt nun so? Das war schon irgendwie ganz komisch. Okay, dann hat man ja den Hut gelüftet und man war ja dann auch irgendwie zufrieden. Das hat man ja auch sehr schnell gemerkt. Aber insgesamt muss man ja leider auch immer so sagen, es wird immer sehr viel versprochen und dann kommt das dann immer alles nicht. Ne? Also ich sag mal, selbst auch dieser Auftritt von Ben Dolic, da wurde ja auch Wunder im Vorfeld gesagt, oh, und dann haben wir ja den amerikanischen Choreografen und das wird ja alles ganz toll. Und aufgrund dessen, wegen Corona, konnten sie wahrscheinlich auch nicht jetzt zig Kameraleute da hinstellen und die super Schnitte irgendwie machen. Aber dann denke ich immer so, ja, dann lass doch sowas sein. Also versprecht es doch dann nicht immer alles auch so, ne? Aber ich würde mal sagen, ich glaube so tendenziell, wir können es ja nicht beweisen, aber wie du schon sagst, der Ben Dolic kam ja jetzt gut an dieses Jahr. Ist, glaube ich, der Weg, das jetzt so intern über diese Expertenjury und die internationale Jury auswählen zu lassen, glaube ich, auch noch nicht mal so eine schlechte Idee, weil bei der Songpräsentation hat man ja auch wieder gesehen, Oh Mann, das so Fernsehen kann der NDR irgendwie nicht, hat man so den Eindruck. Ne? Also das ist so ein bisschen, bisschen komisch.
Du meinst Show kann der nicht. Also ich habe das stimmt, das gebe ich ja, dir recht.
Fast,
also irgendwie.
Also fast würde ich sagen Fernsehen. Also
also meinst du? Der Eindruck, meinst du
eher, sie wollen nicht. So sah
das ja, ist, du, ja, ja, die, oder sie sind ein offener Kanal. Nein, das ist so schlimm ja. auch nicht. Aber
du willst nicht
nein, also offenen Kanal. Ich habe da selber gearbeitet. Ich will jetzt nicht offenen Kanal-Bashing machen. Aber die Ehrenamtlichen, die dort Fernsehen machen, machen das auch gut. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da Schrott putzen. Ja,
vielleicht sollten das, wir sollten die das mal machen lassen.
Ja, vielleicht. Nee, aber ich habe immer das Gefühl, dass das ZDF, wenn wir jetzt mal das ZDF nehmen, die Show besser können. Also ich weiß nicht, warum sie es besser können, auch wenn man jetzt...
einen Fernsehgarten, das brauche ich ja auch nicht.
Ja gut, das brauchst du auch nicht, da hast du recht. Oder du brauchst auch die Helene Fischer-Show nicht. Aber sie machen relativ gute Shows. Das bei der ARD... sehe ich das immer nicht so. Also gut, es gibt hier, wie heißt es, Verstehen Sie Spaß, aber das würde ich mir auch nicht angucken, weil das irgendwie so zu alt und verstaubt irgendwie wirkt. Und machen ja auch ihre ganzen Schlagerboom, keine Ahnung was, Shows. Aber irgendwie fehlt da irgendwas Junges, Modernes, ist irgendwie nicht existent. Also keine, gut, Musikshow, über eine Musikshow braucht man gar nicht reden, die gibt es im Fernsehen so gut wie kaum noch oder gar nicht. Die haben wir nicht. Ich wüsste nicht, ja gut, außer die Castingshows jetzt bei ProSieben und Co., aber es gibt sonst einfach keine Musiksendung, wo man sich präsentieren kann. Mhm. Warum bekommt man das nicht geschissen? Dass man da eine vernünftige Abendshow hinbekommt, die musikalisch so on top ist, dass man daraus auch Menschen generieren könnte, die auch zum ESC fahren könnten zum Beispiel. Also
ja, du musst auch raus aus dieser Barbara Schöneberger-Falle.
Also genau.
Dieses Kommentieren und Moderieren vor allem mit so dreifachem Meta-Humor, so als hätte man mit der Sendung selbst überhaupt nichts am Hut. Das tut ja der Sache nicht gut.
Genau. Also eine neue Moderatorin. Also ich muss dazu sagen, Anke Engelke hat das ja auch mal einmal gemacht. Und ich muss sagen, ich fand das irgendwie besser, weil sie einfach irgendwie frischer. Irgendwie anders das gemacht hat. Also aus diesem Humor,
den mag ich. Ich hatte ja auch Bock auf den Wettbewerb, das hast du ja auch gesehen, als sie den moderiert hat. Ja.
Genau. Also das ist halt ein komplett anderer Unterschied, als bei Barbara Schöneberger ist so ein Moderationsmonster für mich. Die moderiert ja alles, was sie nicht nied- und nagelfest ist. Von daher, oder wie Kai Pflaume, ist ja bei Kai Pflaume auch so. Oder bei allen anderen, die es noch so gibt. Deswegen würde ich es mal gut finden, wenn jemand Neues dort stehen würde. Also jemand, den man vielleicht auch nicht unbedingt kennt, ja, als Moderator. Aber das trauen sie sich natürlich nicht, weil sie Angst haben, die Quoten würden nach unten gehen. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss eigentlich keine Angst vor Quoten haben, weil eigentlich können ihn die Quoten einen Scheißdreck interessieren.
Ja, das hat man tatsächlich schon mal gemacht. Du hast es ja vorhin schon mal angedeutet bei Unser Lied für Lissabon 2018. Da hat es ja dann Linda Zervakis und Elton gemacht. So, keine Ahnung, wir haben es ja damals auch irgendwie besprochen. Es wurde ja gesagt, aus Terminschwierigkeiten kann Barbara Schöneberger an dem Termin nicht. Das war natürlich dann, ich sag mal, auch so ähnlich. Ich glaube, Linda Zervakis, die möchte, glaube ich, mehr im Fernsehen machen und war natürlich, glaube ich, mit dem Thema auch so ein bisschen überfordert. Und ich glaube, bei Elton, das ist so ein bisschen so eine weibliche Schöneberger, der stellt sich dann halt hin und macht für Geld Moderation und dann geht er wieder nach Hause. Und das ist dann eben, deswegen ist das dann auch so seltsam abgelaufen. Mhm. Und wenn Linda Zervakis dann am Anfang dann gesagt hat, ja, da vorne diese Vorbühne, die sieht aus wie so ein Pimmel. Ja gut, dann ist die Sendung natürlich dann auch im Arsch, ne? Also das ist, das ist halt natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen. Und dann werden natürlich die Stimmen natürlich wieder ganz schnell laut. Ja, guck mal, dann brauchen wir dann doch wieder so einen Profi wie die Schöneberger. Ich bin mir aber sicher, dass es in der gesamten ARD auch bestimmt genug junge Talente gibt, die das genauso gut könnten. Also da könnte man, glaube ich, auch ein Casting machen und da würdest du, glaube ich, gar nicht wissen, wen du nehmen sollst, weil die alle so gut sind und warum man da nicht so ein bisschen, ich meine, man muss mal ehrlich sagen, natürlich wird das so aus der Fanbubble, wird so ein deutscher Vorentscheid so ein ganzer Abend minutiös natürlich auch auseinandergenommen. Und wenn dann irgendwie sich der Moderator irgendwo im Jahr irgendwie verhaut, wenn er über irgendeinen Song redet aus dem ESC, dann hagelt es dann irgendwie Leserbriefe. Aber das ist dann auch irgendwie ganz normal und da muss man dann auch ein bisschen darüber stehen als Fernsehen. Aber das ist ja nicht nur bei Vorentscheiden im Fernsehen so, sondern man klammert sich ja auch so fest an so Fernsehformaten. Ich finde jetzt speziell in den letzten 2 Jahren ist Fernsehen mega langweilig geworden. Und das zieht sich natürlich auch bei solchen Sachen wie den Vorentscheiden auch weiter. Also man bleibt irgendwo an Barbara Schöneberger hängen, an so festen Gesichtern, weil man wirklich auf Nummer sicher gehen will und so. Und das macht die ganze Sache dann natürlich auch so unschön, ne? Aber überhaupt, würde ich sagen, ist für mich der Vorentscheid 2018 noch ganz okay gewesen. Das war ja der, wo ich ja auch selber mit vor Ort war und das so ein bisschen auch so vom Hintergrund auch so beobachten konnte. Und diese Idee der internen Auswahl, das war jetzt für mich ist jetzt auch ein ganz guter Weg. Also es gibt genug Länder, die damit sehr gut fahren. Die Niederländer machen das schon seit Jahren. Und am Ende war dann wirklich auch ein Sieger als Ergebnis. Also insofern, wir freuen uns ja schon, wenn wir mal dann wirklich auf der linken Seite der Tabelle dann irgendwo mal landen. Das wäre ja dauerhaft schon mal irgendwie eine schöne Geschichte, ne? Dann haben wir ja tatsächlich auch immer mal wieder auch Gäste bei uns gehabt. Der erste Gast war Irving Wolter, unser Dr. Eurovision. Da haben wir mit ihm auch mal so eine Stunde über die Eurovision auch gesprochen. Er kann ja da auch immer sehr eloquent darüber sprechen. Für die ihn nicht kennen, Irving Wolter ist eigentlich in Deutschland der ESC-Experte, hat auch 2006 über den Eurovision Song Contest auch promoviert und ist, glaube ich, seit 1992 auch immer vor Ort beim ESC, hat den OGAE Germany mitgegründet. Und ist auch ein guter Freund unseres Podcasts. Und wenn man mal nicht genau weiter weiß, wenn es um den ESC geht, da weiß er eigentlich immer eine Antwort. Und das war irgendwie ganz nett. Dennis, wie hast du die Folge empfunden? Er war ja damals aus der Türkei zugeschaltet.
Genau, das war so eine schlechte Qualität damals, als wir das produziert haben, weil er auch Probleme hatte, uns zuzuschalten oder sich zuzuschalten teilweise. Hab mir teilweise auch nicht so gut verstanden. Das war aber mega entspannt, weil er wirklich von seinem Urlaub dort berichtet hat. Ich glaube, es war eine coole Geschichte damals. Hat auch Spaß gemacht, mit ihm zu quatschen. Und danach hatte ich ja mit ihm auch öfter Kontakt, war dann auch bei ihm in Hannover bei diesen im ESC Video Previews, die er jetzt auch versucht hat, ja auch online zu machen, die so ein bisschen nicht funktioniert haben. Aber das war damals der erste Kontakt mit ihm, den ich so hatte. Ich hatte ja sonst nur über Facebook mit ihm Kontakt und jetzt kennt man ihn ja eigentlich ganz gut. Und deswegen bin ich immer ganz froh, dass er ab und zu mal auch hier zugeschaltet war. Er war, glaube ich, öfter mal da, ne? Er war nicht, aber zumindest als Interviewpartner hattest du ihn noch mal dabei, ne?
Ja, genau. Also ich habe ihn 2016 in Stockholm beim ESC ja kennengelernt und dann fiel mir das irgendwie mal ein, Mensch, das könnten wir ja auch mal machen. Das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Auflockern der Folge. Und dann hatten wir ihn da in der Folge 7 dann zu Gast und dann später nochmal, weil er ja im letzten Jahr im Juni diese sogenannte UNESCON dann veranstaltet hat, die es ja dieses Jahr auch geben sollte. Da hat die Finanzierung nur nicht so ganz geklappt und ist jetzt für 2021 jetzt wieder geplant. Seine Idee ist eben dabei, ESC-Künstler wieder einzuladen. Aber zusammen mit einem Orchester. Und zwar das Orchester am Treppenhaus hatte er dort, die dann die Künstler begleitet haben. Und diese Idee möchte er gerne natürlich auch weiterspinnen. Und da hatte ich ihn dann auch noch mal in einem kurzen Interview. Und wir haben dann, da habe ich ihn dann noch mal dazu gefragt, wie das dann aussieht, wie man Tickets kriegen kann, was da die Idee ist. Und wie gesagt, das sind immer eigentlich, finde ich, immer so Sternstunden. Er macht ja selber auch, er hat ja jetzt in der Corona-Zeit eine Zeit lang jeden Tag bei YouTube so eine kleine Schalte gemacht, wo man mit ihm dann per Chat diskutieren konnte. Entweder war dann an dem Tag mal ein Jahrgang, wurde dann besprochen. Sonja und ich waren ja auch mal dann einen Abend mal eingeladen, zusammen mit anderen Fans. Und wir haben dann so per Zoom darüber diskutiert, über den, ach ja, genau, über Kindheitserinnerungen, genau, das war das Thema. Und das war dann irgendwie da auch ganz schön. Dann hatten wir Lisa Paulsen und Sophia Steinhuber, die hatten wir ja sogar, ich glaube, sogar zweimal auch irgendwie zu Gast, meine ich. Das haben wir jetzt hier gar nicht auf der Seite. Ja, mit denen haben wir ja hauptsächlich dann über die Semifinals ja dann gequatscht in der Folge 8. Die beiden haben halt zeitweise auch einen Podcast gemacht. Das war dann aber mehr so in dieser Hochsaison. Die haben ich habe die beiden.
Die Eskalation.
Genau. Und ich habe die beiden ja auch noch in Lissabon auch getroffen. Und haben wir da uns auch noch mal austauschen können. Es waren, sie waren auch sehr eloquente Gäste, ne?
Ja, sie waren, glaube ich, aus dem Musikmanagement-Bereich, ne? Also die eine zumindest, die hat ja irgendwie bei einer größeren Plattenfirma auch gearbeitet. Von daher war das auch nochmal eine andere Schiene, mit ihr da zu sprechen, weil sie halt auch Insider-Wissen, sagen wir es mal, hatte teilweise, weil die ESC-Teilnehmer auch teilweise dann unter Vertrag standen bei ihr, bei ihrer Plattenfirma. Deswegen war das immer nochmal ganz spannend, mit ihr darüber zu reden, wie dann die Auswahl zustande gekommen ist und wie die Promotion lief und so. Deswegen war das nochmal eine andere Ebene, die wir da mit den Zweien hatten, ne?
Ja, das war wirklich. Lisa hat noch ein bisschen was über das Melodiefestivalen erzählt, weil sie da ja auch Wurzeln nach Schweden irgendwie auch hat und so. Das war dann auch noch, das war dann auch noch ganz interessant. Ja, wir haben das immer mal so, ich bin jetzt hier gerade mal so am Scrollen. Nee, dann war das, glaube ich, die nächste Folge war dann unsere Folge Humus Strand und russische Supermärkte. Da haben wir die Becky eingeladen, weil es stand ja dann 2000 und ja, Ende 2000 oder Mitte 2018 dann an, ach ja, das wird ja dann wohl irgendwie in Jerusalem oder in Tel Aviv irgendwie halt stattfinden. Und ja, und dann ist natürlich auch so die Überlegung, ja, kann man da eigentlich hinfliegen? Also der gemeine Tagesschau-Zuschauer sagt dann irgendwie, ja, ist da nicht irgendwie dauerhaft Krieg oder wie auch immer. Und ja, da haben wir einfach so gedacht, Mensch, und von Becky wusste ich, dass sie da sogar mal eine Zeit lang da auch gelebt hat und so. Die hatten wir dann einfach mal eingeladen, dass sie uns ein bisschen was über Israel, über Tel Aviv irgendwie auch erzählt und auch über andere Städte in Israel. Das war auch eine sehr interessante Folge.
Genau, weil sie ja bei diesem Jugenddienst arbeitet, ne, bei diesem Austauschdienst. Von daher war das schon spannend, wo sie dann selbst auch schon überall war, wo ich noch nie auf die Idee gekommen wäre, dahin zu fliegen oder so. Von daher war das nochmal ein anderer Blick auf die Kultur, ne? Die man sonst vielleicht so nicht gehabt hätte.
Ja, sie hat ganz gute Tipps auch gegeben, was auch so, so die Einreise nach Israel betrifft. Man wird ja schon, wenn man in Deutschland losfliegt nach Israel, wird man ja schon, also ich sag mal vornehm interviewt. Und sozusagen, da hat sie dann auch noch mal deutlich gemacht, ja, die stellen halt auch komische Fragen und einfach drauf antworten und sich nicht herausfordern lassen und so weiter. Und das ist der Vorteil ist natürlich dann, dass möglichst wenig Terroristen ins Land kommen. Und das schaffen sie, glaube ich, auf diese Art. Und insofern, und sie hat auch super viel auch erzählt, was man da alles essen muss und so und was man sehen und sich angucken muss und so weiter. Das waren wirklich sehr, es ist auch im Nachhinein auch eine zum Nachhören eine sehr gute Folge für all die, die sich ein bisschen über Israel unterhalten wollen.
Und ich mache inzwischen einen Fußball-Podcast mit ihr.
Ach ja, ja, genau, richtig. Richtig, genau.
Ja, sie hat mich irgendwann angeschrieben, ob ich Bock hätte auf so ein Frauenreden über Fußball-Podcast und hatte ich Bock und also sie war eine der Gründerinnen dieses Kollektivs, in dem ich da jetzt bin und mit monatlichen Folgen. Wir hatten ja auch schon kurz hier drüber gesprochen mal, weil wir da neulich beim Goldenen Blogger waren. Und ja, das ist dann meine Verbindung zu Becky, die ich, glaube ich, das erste Mal in einem Podcast gehört habe bei euch, als sie da zu Gast war. Ja.
Okay. Der nennt sich Früff, ne? Frauen reden über
genau,
Fußball.
Genau, Frauen reden über Fußball.
Ja. Ja, genau. Ihre Podcasts heißen unter anderem auch die Kulturpessimistinnen, Reichlich Randale, Akte Aurora und natürlich auch Früff.
Boah.
Ganz schön ja, viele. Und dann hat Dennis den Julian von ViviBlogs dann kontaktiert, genau. Und den hatten wir dann in der Folge Big in Japan, in der Folge 26.
Genau, das war aber auch eher so zufällig, weil er einer der wenigen Deutschen ist, die bei den ViviBlogs auch mitarbeiten. Ne? Also es gibt, ich glaube, zwei Deutsche, ein Österreicher, der aber jetzt auf Malta lebt. Gut, egal. Und der Rest ist halt alles so sehr gemischt aus verschiedenen Nationen. Das war, glaube ich, mal ganz spannend, mit ihm zu quatschen, wie es da so, nicht intern, aber wie das eigentlich so abläuft bei so einem, bei so einer Fanseite, die dort existiert und zu einer der größten Fanseiten überhaupt gehört. Also das war endlich mal ganz cool, auch so intern erst mal so zu erleben, was da so passiert, wie das stattfindet und so weiter. Also da ist schon eine riesige Maschinerie dahinter, die ViviBlogs haben.
Ja, das waren dann die Gäste, die wir sozusagen in deiner Zeit, Dennis, dann hatten. Und dann hat ja Sonja mit Folge 36 dann halt die Staffelübernahme dann gemacht. Und wir waren unter anderem dann das erste Mal tatsächlich dann nicht in Rotterdam, sondern in Hamburg bei der Präsentation. Und da haben wir dann so diverse Leute dann halt interviewt, da aus diesem NDR-Umfeld. Und das ist dann die Folge 42, unser Lied für Rotterdam. Und dann hast du, Sonja, mit Tim Frühling in Folge 43 dann gesprochen, ne?
Genau, den habe ich mir auch einfach mal für eine komplette Folge geschnappt. Die ist auch nicht bei mir daheim am Computer entstanden, sondern beim Hessischen Rundfunk, wo wir beide auch arbeiten. Also er ist ja bei HR1 moderiert er ja und dann ist er auch ab und zu mal der Wettermann. Da sieht man ihn ja auch manchmal im Fernsehen. Und ich bin in der Sportredaktion bei hessenschau.de und da haben wir uns dann verabredet, uns da in ein Studio zurückgezogen und einfach mal ein bisschen gequatscht. Das war ja kurz nach der Songpräsentation. Aber auch bevor Corona richtig reingekickt ist, also war so eine komische Zwischensendung dann, wenn man die jetzt hört, ist nicht mehr alles so ganz aktuell, aber er hat vor allem schöne Anekdoten erzählt aus seiner Zeit, ist ja doch regelmäßig dann immer mal wieder dabei und hat das Ding ja auch einmal selbst im Fernsehen dann kommentiert, sonst ist er ja meistens als Hörfunkmensch, aber er hat einmal Peter Urban ersetzt, als der nicht konnte und da hatte er viel zu erzählen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit ihm und natürlich auch als ein Radioprofi, musst du da nicht viel machen. Also der hockt sich da hin, Mikro geht an und kannst du alles eins zu eins so nehmen. Ja.
Das ist eine super lustige Folge geworden. Also
ja, fand ich auch.
Du hattest mir das relativ zeitig dann auch überspielt und ich habe das dann auch irgendwie dann gleich geschnitten. Und man muss ja dann immer so ein bisschen, weil ich ja dann auch gucken muss, ist das technisch alles dann irgendwie gut und so weiter, aber irgendwie, ich bin dann immer wieder in diese Rolle des Hörers dann so durchgedriftet.
Ja, das war ja die Absicht.
Nee, weil ich muss ja dann immer, ich wollte dann auch immer dann Shownotes dann dazu packen und so weiter und denke, ach ja, muss ich jetzt nochmal stoppen, aber das war dann so interessant und so lustig. Ich habe tatsächlich neulich auch mir nochmal alle drei, die beiden Semis und das Finale, was er 2009 ja dann kommentiert hat, in Vertretung zu Peter Urban. Und ich muss im Nachhinein wirklich sagen, er hat das verdammt gut gemacht. Also den könnte ich mir auch wirklich sehr gut vorstellen als Kommentator, wenn mal Peter Urban keine Lust mehr hat. Also hat er ja auch eine gute Radiostimme. Mhm. Und das hat er wirklich schon sehr, sehr gut gemacht. Das ist jetzt bei YouTube, sind diese vor. Ich kann mal gucken, dass ich euch das nochmal in die Shownotes irgendwie nochmal packe, wenn ihr Lust habt, das nochmal nachzuhören. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ne?
Total guter Typ auch. Ja. Also ich wusste ja, dass er irgendwie bei uns da irgendwie auch im Haus rumläuft und dann war natürlich die Frage, wie komme ich jetzt da an den Rand? Weiß nicht, kann ich nicht einfach da irgendwie hingehen und sagen, hallo übrigens und so. Und da wir aber beim Sport sitzen wir halt zusammen mit den Fernsehleuten und den Hörfunkleuten. Die Hörfunkleute wiederum gehen ab und zu halt rüber, um da Sporttalk zu machen. Oder manche von denen sind halt auch teilweise im Hörfunk für andere Sachen, für Nachrichten oder so. Und da stellte sich dann raus, dass eine Kollegin halt irgendwie ab und zu da mit ihm zu tun hat. Und dann habe ich sie einfach gebeten, stell mich doch mal vor. Also so richtig verkupplungsmäßig. Und dann hat sie das auch gemacht. Also hat mich dann irgendwann mal mitgenommen, als er moderiert hat. Und das war eine laufende Sendung, die er da hatte. Und natürlich die Profis, während da irgendwie Musik läuft, die können da auch über was anderes schwätzen. Aber wir haben dann wirklich in seiner laufenden Sendung uns dann einfach unterhalten und verabredet, dass wir mal länger sprechen und uns mal drüber unterhalten, wie wir ihn in den Podcast einbauen können. Das war gleich von Anfang an super sympathisch. Also so gut wie er rüberkommt in diesem Gespräch, so ist er auch. Das kann ich einfach sagen.
Ja, und dann hat Sonja tatsächlich das Interview mit Ben Dulic irgendwie dann auch vermittelt. Du kennst die PR, was war das nochmal, die PR-Frau, ne, von ihm?
Genau, ja, das war ganz witzig, weil wir wussten ja die ganze Zeit nicht, wer wird's denn jetzt? Und irgendwann kam ja dieser Präsentationstermin, für den wir uns dann angemeldet haben und haben wir dann auch die Zusage bekommen, dass wir da aufschlagen dürfen. Ich für Bleistiftrocker, ja, und du hast ja für den Podcast angemeldet, aber wir wussten, wir machen ja irgendwie so alles irgendwie mit Video am Ende. Und dann bekam ich so ein paar Tage vorher eine Mail von einer Promo-Agentur, mit der ich öfter für Bleistiftrocker zu tun habe. Und schrieb so, ja, bist du auch bei der Präsentation am Donnerstag in Hamburg? Hab ich zurückgeschrieben, ja, wieso? Habt ihr da irgendwie, hängt ihr da mit drin mit dem Künstler? Und dann gesagt so, ja, wir betreuen den Künstler ab dann. Und da war klar, okay, weil ich kannte die nicht persönlich, wir haben uns oft geschrieben oder so, aber noch nicht getroffen und da war es schon mal cool, die überhaupt mal zu treffen. Und das war dann ganz praktisch, weil wir waren ja nicht in diesem kleinen Raum, in dem diese Show aufgezeichnet wurde, wir waren draußen vor diesen Monitoren. Und die beiden von der Promo-Agentur ja auch, die saßen dann bei uns und das war dann auch ganz praktisch, weil sie uns dann direkt so, ja, vorher durften sie nichts rausgeben und dann mit diesem, der Name war draußen und so, konnten sie dann auch ihre Mails alle verschicken und so und haben uns aber vorab erstmal ein paar Promo-Bilder überhaupt so von Handy auf Handy rübergeschickt, dass wir schon mal was posten konnten und so, das war dann ganz, ganz cool, da so einen kurzen Weg zu haben. Und natürlich dann auch dann direkt mal gefragt, wie sieht's denn aus mit Interviews, weil an dem Präsentationstag waren die Interviews ja irgendwie sehr limitiert, warum auch immer, haben wir uns ja auch schon drüber aufgeregt, aber die haben uns dann gleich gesagt, ja, wir werden hier auch nochmal Interviewtage mit ihm haben, wahrscheinlich auch in Hamburg und dann habe ich direkt gesagt, also habe euch vorgestellt und habe direkt gesagt, dann wenn sich da irgendwie ein Slot für uns ergibt, dann kommt im Zweifel der Sascha mit dem Aufnahmegerät vorbei und hat dann hingehauen. Ja.
Ja, das hat sehr gut hingehauen. Da war das ja noch tatsächlich, das war in der Woche, bevor wir dann alle in den Lockdown gegangen sind. Das war irgendwie Montag oder Dienstag, glaube ich. Und wir haben uns dann bei ihr dann in der Wohnung dann getroffen. Das war dann irgendwie so ein Abendtermin, so 17, 17.30 irgendwie. Das war dann ganz praktisch, konnte dann so nach der Arbeit konnte ich das dann irgendwie gut machen. Und da wäre mir beinahe noch passiert, dass ich von meinem Zoom H6, dass ich dann leider keine Speicherkarte mit hatte. Aber dann war ich mich dann nochmal in den Saturn gelaufen, habe die nochmal nachgekauft. Und das war eigentlich, das ist ja die Folge 44, das war eigentlich geplant als so ein Einspieler für die nächste Folge sozusagen. Und man konnte eigentlich dann im Laufe der Woche eigentlich dann auch schon mitkriegen, das wird hier, glaube ich, sehr, sehr eng mit Corona und so weiter. Und und dann habe ich so gedacht, ach komm, dann werfen wir diese Folge, die jetzt dann auch, das ist die kürzeste von unseren 50 Folgen, die geht nur 21 Minuten. Das ist dann nur das reine Interview. Und und ich habe der ist sehr nett, sehr sympathisch. Für mich kam er auch so rüber als jemand, der auch weiß, was er will und der da auch voll Bock drauf hatte, da an dem ESC teilzunehmen. Und auch insofern verwunderlich, dass der NDR da sich jetzt so lange raushält. Es gibt ja so einige Instagram-Stories oder auch Postings von ihm, wo man schon so ein bisschen vermuten kann, es könnte sein, dass es das gewesen ist, weil er so ein bisschen so offen darüber redet, so ja, und neue Projekte stehen an und so weiter. Das sieht so ein bisschen aus, als würde er nicht für Deutschland nochmal antreten.
Er hat kein Pony mehr.
Ja, gut, das ist ja ein Fortschritt.
Ja, aber es ist auch eine Veränderung.
Ja, ja, das ist. Ja, wir werden sehen. Also ich würde das sehr begrüßen, wenn er nochmal antreten dürfte, 2021. Ein paar Länder lassen ja ihre Künstler da nochmal ran. Aber das ist immer eigentlich ein, das versüßt einem eigentlich immer ganz schön so eine Podcast-Folge. Also ich finde es, glaube ich, immer ganz gut, wenn Sonja und ich da sozusagen als Hauptprotagonisten dann auch tatsächlich so im Schwerpunkt auch dann diesen Podcast auch machen, aber immer mal so ab und zu mal neue, auch mal Gäste dazu nehmen. Das ist einfach auch immer ein bisschen besser, weil man dann immer nicht so im eigenen Saft immer noch so schmort, sondern auch mal so neue Aspekte da irgendwie halt raushört. Aber wie gesagt, das waren sehr, sehr, sehr unterschiedliche, sehr, sehr unterschiedliche Folgen. Ich würde mal tatsächlich mal irgendwas, noch mal was da so dazwischen schalten, nämlich so auch mal die Technik, mit der wir uns hier bedienen. das ist, für, also ja, in der Ansage ist ja schon mal so ein bisschen durchgekommen irgendwie. Ich sitze in Pinneberg, Sonja in Wiesbaden und Dennis in Rostock. So, wie geht das? Wir sind mit einer, mit einer Software verbunden, die nennt sich Studio Link. Aber Dennis und ich haben ja sozusagen die Folge 1 und 2 noch per Skype gemacht. Das
oh ging Gott, das war auch, schlimm.
Das, ja, Dennis sagt, es ist ganz schlimm, aber das ging auch. Und ab Folge 3 haben wir dann tatsächlich mit Studio Link angefangen. Da hat uns der liebe Kollege Christoph vom ESC-Schnack da so einen kleinen Tipp gegeben. Dennis hat damals irgendwie gesagt, ja, da brauchen wir doch aber irgendwie so eine Box oder so. Und genau. Da haben wir dann aber so, da haben wir uns dann so ein bisschen reingenördet in dieses Thema. Und wir nehmen ja hier mit Reaper auf, das ist so eine DAW, eigentlich für Musiker. Und es gibt so ein Skin, Ultraschall 4 gibt es mittlerweile, die Version 4. Und das ist so ein bisschen so hinprogrammiert, dass man sozusagen die Funktionen hat, die man als Podcaster irgendwie halt braucht. Dennis hat ja immer so ein bisschen noch so ein stärkeres Ohr so für Tonqualität und so weiter. hast du da sehr drunter gelitten, dass wir die ersten zwei Folgen mit Skype aufgenommen haben?
Oh ja, schon. Also ich bin ja eigentlich ursprünglich Techniker gewesen beim Radio. Also ich habe meine Mediengestalter mit der Tonausbildung gemacht und das klang alles für mich so, oh nee. Also Skype war ja so schon schlimm. Also wir hatten ja auch teilweise Probleme mit dem Aufnahmen und so, mussten es ja mehrmals testen, das weiß ich noch. Also es war unter aller Kanone mit Skype zu produzieren. Von daher war mir da ganz froh, dass wir doch noch eine Lösung gefunden haben, weil ich echt dachte, man brauchte diese Box, aber das war ja nicht so. Gott sei Dank, deswegen bin ich jetzt auch ganz froh, dass wir so produzieren können, wie wir es produzieren können, weil sonst hätte ich irgendwie nach Hamburg fahren müssen und Sonja auch nach Hamburg. Das wäre nicht ganz so einfach, glaube ich, in der Corona-Zeit jetzt einfach mal zu sagen, wir treffen uns irgendwo mitten in Deutschland. Von daher ist es ganz gut, diese Möglichkeit überhaupt zu haben.
Ja, das ist wirklich, das rettet ja im Moment auch vielen Podcastern sowieso auch den Arsch, weil man irgendwie, also im Grunde haben wir schon immer Corona-konform irgendwie aufgenommen, aber jetzt ist das halt dann, du hast ja sowieso nochmal immer mal gewechselt. Ich habe hier gerade gesehen, von Folge 1 bis 9 hast du ja noch in Merseburg gesessen.
Genau.
Das war in Sachsen-Anhalt.
Genau.
Und dann bist du noch mal nach Hildesheim gezogen. Das war dann ab Folge 10 und in Rostock war das dann ab Folge 22. Also das ist dann ja auch schon eine ganz schöne Reise, ne?
Mhm.
Das war ja erst Studium und dann war es die erste Arbeit und dann die zweite Arbeit, ne?
Genau, die zweite Arbeit. Jetzt erstmal, glaube ich, auch die letzte Arbeit, die ich habe, hoffe ich. Von daher habe ich jetzt nicht vor, hier von der Ostsee wegzugehen so schnell.
Ja, und in der ersten Folge, die ich mit Sonja aufgenommen habe, da habe ich ja dann irgendwie schon mal gleich einen Fehler gemacht und ja, wir schalten nach Mainz.
Ja, das war super. Da wollte ich gleich wieder ausmachen. Wen habe ich mir denn da eingefangen?
Ich bin ein bisschen drüber gestolpert. Ich hatte irgendwie mal eine Mail von dir bekommen, da stand, glaube ich, Mainz, ne? Das ist irgendwie
ja, gut, eine Besonderheit, das ist der, ne? Das ist der Klassiker hier bei uns. Also ich wohne in Mainz-Kastell, also so heißt einfach der Stadtteil. Und da gibt es noch zwei andere. Es gibt noch Mainz-Kostheim und Mainz-Amöneburg. Das ist AKK, wie man hier sagt. Und die sind aber tatsächlich auf der hessischen Seite, gehören zu Wiesbaden. Also ich bin beim Finanzamt Wiesbaden, zahle die Steuern. Ich habe Kennzeichen WI und alles. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, aber es heißt halt Mainz. Und das verwirrt Leute nachhaltig, aber es gehört einfach nicht zu Mainz. Und ich habe eine Zeit lang beim Wiesbadener Kurier gearbeitet, so in meiner Studienzeit. Das ist hier die Lokalzeitung. Und da durfte das Mainz auch nicht vorne dran. Da hieß das dann immer nur Kastell. Von daher, ja, du bist auch nicht der Erste, der den Fehler gemacht hat, natürlich.
Ja, aber das ist ja das Gute, dass wir jetzt auch eine Journalistin hier im Podcast haben, weil jetzt weiß ich muss es vorher recherchieren, damit ich den Fehler nicht mache.
Nicht überall, wo meins draufsteht, ist
meins.
Ja, genau.
Du meinst
genau.
Ansonsten, Trump kommt und sagt Fake News, ne?
Aber ja, genau. Genau. Das ist ja meine.
Der ist natürlich die der ist ja für alles zuständig, wunderbar. Ja.
Also das ist ja meine größte Angst, dass Trump mal sagen könnte, der ESC Green Room ist Fake News, ne? Also ich meine, damit könnte ich dann leben. Das ist dann ja, okay. Auch so.
Das wäre ja, dann wären wir quasi geadelt. Ne?
Ja.
Ja, wir haben dann auch ab Folge 10 dann auch eine eigene Website gehabt. Wir haben ja so am Anfang so ein bisschen noch so ein bisschen rumprobiert. Ich hatte ja noch so eine Domain, die sich sofareporter.de nennt, die ist heutzutage dann direkt auf ESC Green Room dann weiterverlinkt. Und wir haben das dann mal auf die ganz auf neue Füße gestellt. Also escgreenroom.de ist ja unsere Website, wo ihr auch nochmal alle Folgen findet, die wir hier bisher auch alle 50 Folgen, die wir hier aufgenommen haben, die man wiederfindet. Dann haben wir so ein paar so Spielereien, so eine Seite mit den Livestreams zu den Vorentscheiden in der Vorentscheidssaison, damit die Leute sich im Internet nicht totsuchen müssen. Dann haben wir so ein bisschen die Tabellen von den einzelnen Jahrgängen. Aber wir haben auch tatsächlich so eine Seite Radio, wo wir dann tatsächlich, das ist ja so ein bisschen der Ursprung aus diesem Podcast. Dennis hat ja, ich glaube, seit 2010 ja bei Radio Tonkuhle so eine Mammutsendung ja gemacht mit allen Songs des jeweiligen ESC-Jahrganges. Wir haben aber zwischendurch, du hast ja so eine Folge auch mit Popmusik aus Skandinavien.
Genau.
Da hast du so ein paar Mal, hast du mich ja auch mit dazugeladen. Das haben wir da auch noch auf unserer Seite. Das war für mich nochmal so eine ganz andere Situation. Da waren wir auch mit Studiolink verbunden miteinander.
Genau.
Und dann haben wir irgendwie, das war so um die Weihnachtsfeiertage meistens, dann irgendwie haben wir dann, war ich dann bei dir zu Gast in der Radiosendung, ne?
Stimmt, aber es hat auch das erste Mal, glaube ich, nicht richtig funktioniert. Du hast mir nämlich nicht richtig gehört. Du hast doppelt nochmal gehört.
Genau, ich habe mich doppelt gehört.
Und genau, weil wir eine Taste nicht drücken, also einen Modus im Mischpult nicht einstellen konnten oder ich nicht einstellen konnte zu der Zeit. Das geht jetzt dort im Sender, wo ich gearbeitet habe, wird jetzt auch Studiolink für Live-Schalten benutzt. Aber da war es echt komisch, sich da nochmal selber zu hören und so. Wir hatten es ja vorher nochmal getestet extra, in einem anderen Studio leider. Da hat es funktioniert. Aber gut, das war damals eine tolle Geschichte. Also ich habe das gern gemacht, habe auch gerne Radio gemacht, aber irgendwie muss man halt auch mal neue Wege finden. Und deswegen war es auch mal ganz gut, erstmal eine lange Zeit jetzt kein Radio zu machen, auch keinen Podcast zu machen. Deswegen bin ich jetzt ganz froh, jetzt wieder ein eigenes Baby zu haben, um so ein bisschen Podcasting zu betreiben.
Ja.
Aber ja, was nicht ist, kann ja nochmal werden, ob man mal nochmal Radio macht. Mal gucken. Sieht ja. Man dann.
Genau. Dann würde ich mal sagen, spielen wir nochmal einen der Audiokommentare nochmal ein, und zwar vom Jörg.
Hallo lieber Sascha, hallo liebe Sonja, lieber ESC Greenroom. Ganz liebe Grüße aus Ostwestfalen-Lippe sendet euch Jörg zur 50. Jubiläumsfolge. Ich hoffe, es werden noch ganz, ganz viele weitere Folgen von euch kommen, denn es ist mir immer wieder eine Freude, euch zuzuhören bei euren spannenden, informativen und auch sehr lustigen Folgen. Ganz liebe Grüße gehen von mir auch an den Dennis, der bei der Jubiläumsfolge mit dabei sein wird, auf die ich schon sehr gespannt bin.
Okay, spannend.
Ja, wir hören da mal rein. Ne? Ja, Jörg kenne ich auch, wir haben uns auch schon mal hier in Hamburg auch mal getroffen. Er hatte eigentlich, glaube ich, auch vor, nach Rotterdam zu fahren, aber das hat ja dann leider auch nicht geklappt. Ja, es war so ein bisschen tragisch für die Sonja. Hat letztes Jahr im Sommer ist sie mit mir hier gestartet zum ESC Green Room. Wir haben eigentlich auch eine ganze Menge so auch direkt in Rotterdam irgendwie halt vorgehabt. Ja, habe das ja auch schon mal an anderer Stelle gesagt, das ist ja wie so eine Vollbremsung gewesen, dass es dann auf einmal hieß, der findet nicht statt. Sonja und ich haben uns da ja schon drüber unterhalten. Dennis, wie hast du das denn jetzt so empfunden, als es dann am 18. März hieß, der Eurovision Song Contest wird nicht stattfinden, jedenfalls nicht in der Form, in der wir ihn kennen?
Es war erwartbar. Also es war für mich eine logische Konsequenz eigentlich. Also Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie versuchen, irgendwie eine Show durchzuführen, aber ich hätte zumindest gedacht, dass sie versuchen, irgendwie ein vernünftiges Alternativprogramm zu machen, was ich jetzt von Eurovision Shine a Light, das war zu emotional zwar, aber ich fand es halt schade, dass man da nicht versucht hat, irgendwie ein Alternativkonzept zu starten. Gut, das ging ja, wie wir jetzt wissen, rechtlich beziehungsweise versicherungstechnisch nicht so wirklich, aber da hätte ich mir ein anderes Format gewünscht. Also ich sag mal so, wenn ein Raab ein Free ESC hinbekommt, den man natürlich auch gut oder schlecht finden kann, aber irgendwie ein Format hinbekommt, was irgendwie auch funktioniert, dann hätte ich mir das aber auch von der EBU irgendwie gewünscht. Aber gut, ist halt mal so. Aber ich hoffe, dass sie im nächsten Jahr, dass das in Anführungsstrichen normal weiterlaufen kann.
Wie hast du das empfunden, dieses Wettrennen zwischen ProSieben und der ARD zur gleichen Zeit, da sowas ESC-mäßiges zu machen?
Also ich muss dazu sagen, ich habe ja beides irgendwie gleich parallel irgendwie gesehen, immer wieder hin und her und so einen Switcher gemacht. Mhm. Ich muss sagen, die ProSieben-Geschichte hat mir angenehm gefallen. Ich fand die deutsche Variante, das deutsche Finale zwar nett, aber es hatte ja nicht, gut, es hatte zwar einen Gewinner, aber es war irgendwie, ja, Barbara Schöneberger ging mir schon am Anfang auf den Keks. Deswegen habe ich dann gesagt, gut, ich schaue mir den Free ESC und ich bin auch nicht enttäuscht worden. Also die Quoten waren ja nicht gleich, aber ähnlich. Das fand ich schon spannend, dass das da eine ähnliche Zielgruppe gab, die das spannend fand. Von daher fand ich es jetzt auch gar nicht so schlimm, das jetzt nicht komplett zu verfolgen. Ich hab ja noch die finale Auslosung beziehungsweise die Ergebnisse noch geguckt beim deutschen Finale. Und Eurovision Shine a Light habe ich dann irgendwie noch im Nachhinein geguckt. Ich habe das mir dann nicht noch live angesehen im Fernsehen. War ja eh eine Zeitverzögerung im deutschen Fernsehen. Von daher war es dann auch egal, ob du das später angeguckt hast oder peng.
Ja, es war ja einschaltquotentechnisch ja auch nicht so ein Riesenerfolg. Selbst nee. Eurovision Shine a Light mit 73 Millionen Zuschauern. Gut, es war ja auch im Grunde kein ESC. Aber trotzdem war das natürlich locker um die Hälfte weniger als sonst, ne? Das war natürlich dann auch so ein bisschen ernüchternd. Mhm. Und hatte mich jetzt nur mal so interessiert, weil ja Sonja und ich, wir haben uns da ja auch schon länger auch so drüber unterhalten. Aber ich glaube, wer sich tatsächlich so ein bisschen so mit dem ESC auch genauer befasst hat, der hat eigentlich nur noch gewartet, wann sagen sie es, dass es ausfällt, ne? Also
ja, klar.
Das, weil jeder irgendwie so dachte, ja, wie wollen die das machen? Und ähnlich haben ja auch Olympia und auch die Fußball-Europameisterschaft auch erst so immer nach außen gegeben, nein, nein, das wird stattfinden und so weiter. Und wo man so denkt, da fällt jetzt ein Großevent nach dem anderen runter. Wie soll das bitte gehen? Und ich glaube, so gerade auch unter den ESC-Fans hat keiner gesagt, oh, das muss unbedingt stattfinden. Ne? Also es gab, glaube ich, immer noch so ein paar Länder, die meinten, das könne man noch im September nachholen. Aber das war dann auch, glaube ich, nicht die Mehrheit innerhalb der EBU. Ne? Insofern war das, glaube ich, da so einsehbar. Mir hat es ein bisschen für Sonja leid getan, gerade hier so angefangen und der ESC und kein ESC irgendwie. Und das hoffe ich ja mal, dass wir das dann irgendwie nächstes Jahr dann irgendwie in irgendeiner Form dann irgendwie halt nachholen können, ne? Das ist dann irgendwie. Hast du denn schon irgendwelche Vorkehrungen getroffen für nächstes Jahr? Irgendwie Hotels schon geklickt oder willst du das lieber erstmal auf dich zukommen lassen?
Ich warte lieber erstmal ab. Also was ich definitiv plane, ist zum Eurovision ins Konzert zu fahren. Das würde ich definitiv machen.
Ah, da sehen wir uns ja dann.
Da sind wir beide. Ja, wenn es dann in welcher Form ist das? In welcher Form es auch irgendwie stattfindet, aber ich warte jetzt erstmal die Corona-Zeit ein bisschen ab, weil ich jetzt irgendwas zu buchen und nicht zu wissen, ob das wirklich stattfindet, das finde ich halt ein bisschen schwierig. Deswegen warte ich da lieber erstmal ab.
Ja, und bei dir, Sonja, hast du da auch schon für Rotterdam nochmal schon irgendwas in die Wege geleitet?
Also ich hatte schon mal irgendwas gebucht mit Storno-Möglichkeit,
ja,
um überhaupt irgendwie was zu haben, aber das kann sich auch nochmal 100-mal ändern.
Das war ja auch schon wieder relativ schnell alles weg, ne? Also es waren ja eigentlich, logisch. Eigentlich war, glaube ich, die Woche davor eher so in der Diskussion, ne? Das hatte mich jetzt ein bisschen gewundert, weil man eben auch sagte, ja, in dem Wochenende ist das DFB-Pokalspiel oder DFB-Finale. Ja, aber muss man ja irgendwas machen. Und dann, ja, was habe ich da jetzt? Ja, ich glaube auch diese 14 Tage davor praktisch dann irgendwie habe ich geguckt. Und ja, werden wir mal schauen. Ja, wir beide sind auch bei Eurovision in Konzert. Und dann werden wir uns ja auch sehen, Dennis. Dann, das lohnt, also die Karten behalten ja ihre Gültigkeit. Auch jetzt ist ja noch offiziell, dass die Karten auch für Rotterdam ihre Gültigkeit behalten. Wie das, in welcher Form das passiert, das ist ja noch nicht raus. Aber bei Eurovision in Konzert ist das auch so. Die tun jetzt sozusagen so, als würden sie den 2020er in 2021 dann verschieben. Es sind natürlich dann irgendwie auch andere. Vielleicht laden sie aus 2020 dann auch noch Leute ein. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Gästeliste sozusagen so noch steht, wie sie jetzt mal geplant war.
Und das wäre ja auch lustig, stell dir das mal vor. Das ist einfach ein neuer Contest und die nehmen einfach komplett den alten Jahrgang.
Ja.
So. Das ist ja mein Humor eigentlich.
Wie eigentlich die, die Reference Group eigentlich hätte entscheiden sollen, ne?
So. Und dann stehen alle da so, Moment mal, was ist hier los?
Ja, genau.
Ach, das finde ich schön, das werden wir denen mal vorschlagen.
Ja, das machen wir mal. Das ist ja dann irgendwie auch so. Ja. Ach so, und das fiel mir heute noch ein, so in der Vorbereitung hier. Wir sind ja, endlich ist ja mal der Jan Olasan Fanclub mal vollzählig beisammen.
Ja, ne? Stimmt.
Ja.
Ja, stimmt. Wir wollten
fehlt
ja
nur noch der Chef persönlich.
Ja. Ja, leider kann man ihn leider nicht mehr.
Der Chef ist doch Dennis irgendwie. Also ich bin ja
bin ich der Clubchef? Ja, okay.
Ja, genau. Ich bin ja nur der Beisitzer und
ich bin zweiter Kassenwart.
Genau. Fragt man sich, was mit dem ersten ist. Ist der mit der Kasse durchgebrannt? Aber das ist ja.
Ist der mit der Kasse oder ist er mit John Ola durchgebrannt? Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Ja. Also so wie ich jetzt gehört hatte, Jan Ola Sand hat ja noch Europe Shine a Light wohl irgendwie verantwortet. Und dann war ja noch mal so ein Interview und dann ist er ja jetzt weg. Und jetzt warten wir mal, was ja mit Herrn Österdahl irgendwie passiert. Wir haben es ja vorhin schon mal auch angedeutet. Das wird halt es wird wohl wahrscheinlich keine Background-Sänger mehr so geben. Jedenfalls ist es den Delegationen erlaubt, dass sozusagen nur noch der Hauptsänger live singen muss. Du hast mich ja ein bisschen geschockt, Sonja. Du hast ja neulich irgendwie geschrieben, so ja, jetzt fällt der Live-Gesang oder irgendwas war, glaube ich, so, wo ich erst so da, wie jetzt, ne? Also
ein kleiner Teaser.
Ja, genau. Und dann hattest du mich irgendwie, der Blutdruck war natürlich oben, weil das ist schon, das ist schon der Knackpunkt, ne? Bei dem ESC, ne? Und das.
Ja, so fängt es doch an. Also, das natürlich fällt nicht der komplette Live-Gesang, klar, die Hauptstimme muss immer noch live sein und alles. Aber trotzdem fängt es trotzdem an, da dran rumzusägen. Und das ist auch dieses Argument mit um das irgendwie Corona-gerechter zu machen. Ja, wenn du das durchrechnest, ist das Quatsch, wie viele Leute das am Ende sparen kann oder nicht. Da musst du an ganz anderen Stellen sparen, an Leuten, die da vor Ort sind. Jetzt unsere 50. nicht zur Blutdruckfolge machen, aber das hat mich schon ziemlich genervt.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also, weil ich glaube, es ist wirklich, das spart ja wirklich keine Personen ein. Also ob du ja da jetzt zwei Background-Sängerinnen hast oder die auf Stimme hast, ob die zwei Leute mehr oder dann weniger dabei sind, macht es in der Kohle auch nicht fett. Also von daher weiß ich nicht, was das bringen soll. Aber ich bin gespannt, wie das klingt. Also ich finde es ja beim Melodiefestivalen immer schon ein bisschen schwierig, weil sie ja wirklich nicht Vollplayback haben, aber sie haben teilweise so Playback, dass man die Live-Stimme gar nicht mehr hört. Also ist ja bei Melodiefestivalen so. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil man da auch teilweise die Gesangsschwierigkeiten auch nicht hört bei Melodiefestivalen. Und so ein bisschen schwingt es ja mit. Ich hoffe nicht, dass der Österdahl irgendwann mal auf die Idee kommt, auch ja noch mehr Regelungen aus dem Melodiefestivalen zu übernehmen, die sie ja jährlich immer irgendwie auch wieder ändern. Also mal gucken. Das wäre eher kontraproduktiv. Ja,
die Schweden sind erst zufrieden, wenn da Roboter abstimmen, damit sie auch noch wieder gewinnen können. Die Menschen in letzter Zeit nicht mehr viele Punkte geben.
Ja, sie machen einen KI-Contest einfach. Das auch
also man muss natürlich, man muss natürlich mal sagen, dass es jetzt erstmal nur für den ESC 2021 so bestimmt, ne? Gut, man kann sich natürlich schon vorstellen, für viele Delegationen ist das natürlich auch ein Schlag ins Kontor, dass dieses Ding jetzt abgesagt wurde. Es wurde Geld investiert. So mancher Sender ist ja nun auch nicht gerade so finanziell gut bestückt. Und wenn man dann vielleicht die 5 Background-Sänger eben halt nicht mitnehmen muss, Hotelkosten und so weiter, dann bringt das natürlich schon eine Erleichterung, auch im Budget der einzelnen Delegationen. Das kann ich mir natürlich schon irgendwie ganz gut vorstellen. Und im Moment hoffe ich mal, dass es tatsächlich eher ein Übergang ist. Und es wird natürlich interessant, ob man dann irgendwie auch Songs bekommt, in der richtig ein 20-köpfiger Chor auf Band ist, ne? Und das kann natürlich noch mal so die Bandbreite der Songs noch mal so ein bisschen erweitern, ne? Also das wird natürlich auch noch interessant, was dabei herauskommt. Dass es nicht nur sozusagen auf Band singen dann die 3, 4 oder 5 Background-Sänger, sondern dann könnte man ja auch 20 Sänger im Hintergrund singen lassen, ne?
Klar, richtigen Chor auftreten lassen. Also das wäre ja sonst gar nicht möglich. Also ich stelle mir das jetzt mal gerade nur mal vor, wenn man zum Beispiel die Mamas oder Jörn Lundwig mit einem richtigen Chor dann von diesem Song auftreten. Das ist ja ein ganz anderes Ding, als das, wenn nur die Mamas da dazu passen. Also das würde auch ganz anders klingen. Also das wäre auch so ein bisschen ein Vorteil für diejenigen, die dann versuchen, fast einen ganzen Chor auf die Bühne zu kriegen. Nur halt, dass er nicht da ist, ne?
Ja, stell dir mal vor, was dann bei DJ Bobo möglich gewesen wäre.
Also besser singen kann er dann auch nicht.
Nicht, dass der jetzt nochmal kommt.
Ja, könnte ja sein.
Hier, wir haben die Lösung für deinen schlechten Gesang gefunden.
Ja, genau.
Ja, hoffentlich bleiben diese komischen Puppen, die er auf der Bühne hatte, dann einfach weg. Also man weiß ja nicht.
Nein, die sollen wiederkommen. Das war doch gerade der Kult.
Ja, oh Gott.
Ja, aber wie gesagt.
Die bewegen dann die Lippen zu dem Zeug aus. Wunderbar.
Ja, genau. Ja, aber es ist natürlich auch immer so, wenn jemand so neu an der Spitze eines Unternehmens oder wie auch immer ist und in dem Falle eben halt beim Eurovision Song Contest, dann muss der natürlich auch irgendwie zeigen, ha, ich mache jetzt irgendwie was ganz Neues. Sicherlich wird ja auch interessant sein, inwieweit der ESC eben halt auch sich weiterhin auch ins Internet transferiert. Man versucht das ja im Moment gerade mit Eurovision Again. Da wird ja jeden Samstag um 21 Uhr fast wie so eine Sneak Preview ein Jahrgang präsentiert. Ganz unterschiedliche Jahrgänge. Neulich war Lissabon. Diese Woche war Serbien, also Belgrad 2008. Also da sind ganz gute Jahrgänge da irgendwie auch dabei und das ist vielleicht auch schon so der erste Schritt, irgendwie das Ganze so mehr so ins Internet zu bringen, weil da halt dann auch die jungen Zuschauer sind und das ist natürlich dann auch noch interessant, ob der Österdahl da in der Richtung auch noch irgendwelche neuen Ideen irgendwie halt da auch mitbringt. Ne?
Naja, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er versucht, es gibt ja bei Melodiefestivalen diese nicht Bewertungs-App, aber es gibt diese Stimmungs-App, wo du mit Herzen sozusagen ja mit nicht bestimmen kannst, aber zumindest so ein Rating abgeben kannst, wie du den Song findest. Sowas kann ich mir vorstellen, dass er versucht, sowas auch zu etablieren und ein komplettes Online-Voting, was dann beim Junior ESC ja schon nicht funktioniert hat, aber gut, oder zumindest semi-funktioniert hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die versuchen, auf Dauer das alles Online-Voting zu machen. Da bin ich mal gespannt. Aber ich finde es immer problematisch, wenn man das nicht so wirklich sicher genug hinbekommt. Hm.
Ja, werden wir sehen, ne? Was da noch so kommt. Ne? Ja, dann machen wir doch mal weiter mit unseren Kommentaren. Das ist ein ganz interessanter Kommentar, den wir hier bekommen haben, nämlich von den Kollegen aus Österreich. Es gibt einen ESC-Podcast, der nennt sich Merci Cherie mit Marco und Alkis und die haben uns auch einen Gruß geschickt.
ESC Green Room, der Eurovision Song Contest Podcast aus Pinneberg und Wiesbaden. Mir gegenüber sitzt Sascha Gottschalk.
Und mein Vis-à-vis ist Sonja Riegel.
Und das Thema heute ist, wir werden 50.
Also nicht Sonja und Sascha werden 50, die sind jünger, sondern es ist die 50. Sendung vom ESC Green Room. Herzlichen Glückwunsch aus Wien von Alkis und Marco.
Ja, weil natürlich sitzt mir gegenüber Alkis Vlasakakis.
Und mein Vis-à-vis ist natürlich Marco Schröder.
Und wir gratulieren euch herzlich zur 50. Episode. Bleibt so, wie ihr seid. Und das Schöne, und das ist so Eurovision Spirit, ist, wir sind eine kleine Post-Podcast-Community und wir mögen uns alle.
Und sagen deswegen,
merci, chérie.
Ach, die sind so süß,
ey. Ja, ja. Vor allen Dingen finde ich ja sehr nett, dass sie ja sagen, nee, die sind ja nicht 50, dafür sind sie jünger. Ich habe das ja in 2 Jahren vor mir. Also insofern finde ich es ganz nett, dann auch noch so eher so in eurer Altersgruppe irgendwie halt einsortiert worden zu sein, finde ich ja ganz, ganz nett.
Nein, wir ziehen dich runter auf unser Niveau.
Ja, genau, ja. Genau. Die beiden machen einen ganz tollen Podcast. Die haben mehr so den Schwerpunkt auf Interviews und haben da schon ganz tolle Interview-Podcasts auch gemacht. Marco und Alkis habe ich in Tel Aviv kennengelernt. Und dann war Marco auch noch mal bei der UNESCO. Da hat er ja im letzten Sommer, gab es ja eine ganze Reihe an Interviews, die er da mit den Künstlern, die dort bei der UNESCO aufgetreten sind, gemacht. Und das lohnt sich immer wieder einzuschalten. Und ja, das stimmt auch. Also die ESC-Podcast-Community ist klein, aber das ist schon wirklich wie so eine kleine Familie, so ein Eurovision-Village dann sozusagen.
Eurovision Audio Village.
Ja, genau. Dennis, hörst du diesen Podcast auch?
Ab und zu, jetzt nicht jede Folge, weil es ist schon ein anderer Schmäh, muss man ja sagen, wenn die zwei sprechen, das muss man auch mögen, aber an sich sind die sehr sympathisch, die zwei, also die machen das super. Ab und zu hole ich mir auch so die Folgen dann an, wenn sie es irgendwie Head of Delegation zu Gast haben und über bestimmte Sachen reden und so, das habe ich schon gemacht. Aber jetzt jede Folge verfolge ich jetzt nicht. Das wäre mir noch ein bisschen zu viel.
Ja. Ja, und Sonja, du ja auch, ne? Du hörst den ja, glaube ich, auch regelmäßig.
Ich höre die komplett regelmäßig, natürlich, klar.
Ja, ich habe immer so ein bisschen, weiß ich, wie das bei euch ist. Ich habe ja in meinem Podcatcher eigentlich der so diverse Podcasts dann abonniert und eigentlich höre ich so auch die Folgen auch regelmäßig dann auch durch. Also ich deabonniere dann eher, wenn ich so sage, oh, das gefällt mir insgesamt nicht und mache es eigentlich immer so ganz statisch, immer so in der Reihenfolge, wie sie reingekommen sind. Aber es gibt dann immer so 3, 4, 5 Podcasts, die ich dann immer gleich höre und da gehört mit Sicherheit Merci Cherie dann irgendwie tatsächlich auch dazu, weil es einfach nochmal so eine ganz andere Richtung sind. Die beiden sind, glaube ich, seit 2010 regelmäßig vor Ort beim ESC. Und ich hoffe, dass wir die beiden dann auch bald mal wiedersehen werden, dass wir da vielleicht auch irgendwie noch mal so eine Crossover-Folge hinkriegen. Vielleicht kriegen wir das ja sogar irgendwie vorher schon mal hin. Das wäre ja schon mal ganz, ganz, ganz nett. Also vielen Dank für eure Rückmeldung. Ja, wollen wir gleich mal weitermachen mit dem nächsten Kommentar. Der kommt nämlich von Patrick.
Hallo Sascha, hallo Sonja und hallo Dennis. Herzlichen Glückwunsch zur jetzt schon 50. Folge ESC Green Room. Ihr wart mein erster Podcast, den ich mir jemals angehört habe und ich hoffe, und ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn auch noch sehr lange weiterhören werde. Vielen Dank für die zahlreichen, tollen, coolen Infos, die ich durch euren Podcast immer wieder bekomme. Manchmal bin ich ja auch ein kleiner Teil davon. In den letzten 50 Folgen habt ihr euch echt klasse entwickelt. Gerade die Interviews zum Beispiel mit Tim Frühling oder auch mit Ben Dodic haben mir super gefallen. Aber auch die einfachen, klassischen Folgen mit euren Meinungen oder eurem We Decide fand ich richtig klasse. Vielleicht schafft ihr es ja auch in der Zukunft, eure Hörer noch ein bisschen mehr einzubinden. Da finde ich die Sache mit der Telefonnummer schon richtig gut. Vielleicht gibt es da ja noch ein bisschen mehr. Macht auf jeden Fall so weiter. Ich werde euch weiterhin gerne und immer zuverlässig hören und freue mich auf die nächsten Folgen. Beste Grüße von Patrick.
Ja, vielen Dank. Ja, danke. Patrick ist immer ein Teil des Podcastes teilweise. Wir waren zum Beispiel jetzt im Herbst gemeinsam in Hamburg bei dem Duncan Lawrence Konzert. Und Patrick hat mir auch schon so ein paar Mal auch schon so Sachen erzählt, so ja, das würde ich dann nochmal so und so machen. Das ist immer sehr, sehr hilfreich, solche Hinweise. Auch so mit dem Einbinden der Zuhörer, da sind wir natürlich dran. Wir haben ja so eine Telefonnummer, die wir ja immer nochmal am Ende der Sendung nochmal durchgeben. Da spricht nur im Moment keiner drauf. Also insofern ruft da gerne an. Ihr könnt uns auch gerne weiterhin auch Kommentare schreiben. Wir werden aber auch tatsächlich nochmal so ein bisschen Gehirnschmalz verbrauchen, um mal so zu überlegen, ja, wie können wir uns da euch da tatsächlich noch mal stärker in die Sendung holen. Da macht es womöglich auch mal Sinn, auch den einen oder anderen vielleicht auch mal in die Sendung einzuladen. Das werden wir vielleicht mal gucken. Das überlegen Sonja und ich uns dann noch mal, wie wir das vielleicht noch mal stärker in den Vordergrund bringen.
Ja, wir stellen sich ja auch genug Fragen, ne? Also wenn ich sehe, wie wir hier über Sachen diskutieren und auch Sascha und ich, wir sind ja auch nicht immer einig. Und da nehmen wir auch immer gerne mal Meinungen dazu auf. Und vielleicht gibt es ja dann sogar noch eine dritte Sichtweise, wie auch immer. Also das ist ja, dafür ist ja auch dieser Contest und alles drumherum wie gemacht. Also dass man da schön diskutieren kann. Von daher ist immer jeder Zuhörer da herzlich eingeladen, auf welchem Weg auch immer, uns das mitzuteilen. Und wir schnappen uns dann ja auch gerne mal Kommentare in welcher Form auch immer und nehmen sie mit auf. Gerne in Zukunft weiter, also das macht immer Spaß.
Ja, da haben wir ja auch so teilweise Hörer, die auch sehr regelmäßig uns dann auch Kommentare hinterlassen auf der Website. Ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, die Leute hören ja viel den Podcast so auf dem Smartphone oder so, irgendwie auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Und dann am Ende sozusagen dann nochmal den Weg auf die Website zu finden, um da noch einen Kommentar nochmal zu hinterlassen, das ist ja mitunter dann immer so ein langer Weg irgendwie. Aber trotzdem kommt da ja auch tatsächlich eine ganze Menge auch immer wieder zurück. Und das ist natürlich auch tatsächlich immer eine ganz schöne Sache. Das finde ich irgendwie halt auch. Also wir bleiben da mal dran. Ich finde es ja tatsächlich immer so ein bisschen schön, wenn wir, wie du schon sagst, irgendwie nicht immer einer Meinung sind, ne? Also wenn der eine Meinung A, der andere Meinung B, und dann kommt natürlich dann immer so ein bisschen raus, ja, ich bin, weiß ich nicht, Team Sonja oder Team Sascha oder so. Und da ist natürlich dann auch immer ganz nett, da die Rückmeldung dann auch irgendwie halt zu lesen. Das ist schon irgendwie
aber ganz spalten nett, ne? Lassen wir uns nicht, versuchen
es gar nicht. Nein, unbedingt jetzt. Nicht, nein, nein. Das schafft keiner. Ja, bleiben wir doch gleich mal bei den Reaktionen. Wir haben noch einen Kommentar, und zwar von Robin.
Ja, lieber ESC Greenroom, herzlichen Glückwunsch zu 50 Ausgaben eurer Podcast-Sendung. Das ist wirklich ein amtliches Ergebnis. 50 Ausgaben für einen freiwilligen Podcast mit 1 bis 2 Stunden Brocken jeweils, die ihr da raushaut. Also so viel Ausdauer muss man erstmal haben, das alles vorzubereiten, regelmäßig so lange zu senden und so weiter und so weiter. Das ist ja nicht nur so, dass ihr ein bisschen schwafelt und das war's, sondern es ist ja wirklich groß vorbereitet, was ihr macht. Und bei Podcasts kommt ja auch noch generell wenig zurück, eher von den vom Publikum sozusagen. Also wirklich Hut ab vor so einer Leistung. Und ich bin nicht von Anfang an dabei, sondern so 2019 ungefähr, Anfang 2019, bin ich eingestiegen. Sascha wird sich gut erinnern, da haben wir uns getroffen auf einem Podcast-Meetup in Hamburg. Das sind so Treffen, wo man sich austauscht, irgendwelche Konzepte bespricht, zu Podcast-Technik bespricht oder einfach mal nach Feedback fragt. Und Sascha habe ich dann in irgendeiner Ecke da getroffen und wir haben gesprochen natürlich über Podcasts, aber ich war wirklich sehr überrascht, als er mir erzählt hatte, dass er einen Eurovisions-Podcast macht, weil ich bin selber in einem Fanclub, genauso wie er, und habe das beides eigentlich gar nicht miteinander verbunden. Also Podcast und Eurovision gab es für mich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und da habe ich mich so ein bisschen mal eingelesen, habe geguckt, was gibt es so für Podcasts, und war sehr erstaunt, dass das ja wirklich eine Welt für sich ist, und bin aber bei euch dann natürlich hängen geblieben. Ja, und seitdem höre ich euch wirklich regelmäßig, also ihr seid für mich so mehr oder weniger das ESC rund um das ganze Jahr herum. Also so Fernsehen gucke ich im Mai, aber was ihr so macht, höre ich das ganze Jahr. Ihr informiert mich, haltet mich auf dem Laufenden, beim Abwaschen, beim Nachhausegehen, Einkaufen, was auch immer. Also nicht direkt beim Einkaufen, aber beim zum Einkaufen gehen. Und wie gesagt, das Ganze super gut informiert, strukturiert und in viel, viel mehr Ruhe, als ich wahrscheinlich jetzt dieses Audiokommentar aufnehme. Also wirklich richtig, richtig gut. Ich höre euch noch gerne weiter zu, solange ihr Spaß daran habt. Und sagt nochmal herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen. Macht es gut. Grüße aus Schleswig-Holstein an euch drei.
Ja, vielen Dank. Das
Dankeschön.
Robin kenne ich tatsächlich von diesem Podcast-Meetup. Das ist in Hamburg mal tatsächlich auch nur ein halbes Jahr in 2019. Haben wir uns da so alle vier Wochen irgendwie getroffen. Das ist dann leider ein bisschen eingeschlafen. Es fehlte so ein bisschen dann der Veranstaltungsort, weil derjenige, der eine, der das dann organisiert hat, ist dann bei den Organisatoren so ein bisschen ausgestiegen und dann war das wohl die Schwierigkeit, da irgendwie noch einen guten Ort zu finden. Ich habe allerdings da auch mal einen kleinen Vortrag gehalten, so wie wir unseren Podcast machen. Und ganz vielen ist dann so die Kauleiste runtergefallen. Da habe ich mal dieses ganze Universum mal so ein bisschen aufgezogen, so was es da alles gibt, über Vorentscheide, welche Sender dabei sind, auch so ein bisschen welche Länder und. Und dann haben die Leute hinterher dann erstmal begriffen, warum wir eigentlich einen Podcast über den Eurovision Song Contest machen. Also, dass man da eigentlich noch mit viel Intervall irgendwie halt dann was machen kann. Ja, Robin hat ja noch so dieses Thema angesprochen, Vorbereitung. Erzählt doch mal, Vorbereitung. Wie bereitet ihr euch oder wie habt ihr euch auf eine Folge ESC Green Room so vorbereitet? Wie sieht das bei euch aus? Es fragen mich ja immer Leute, wie viele Stunden brauchst du, um dich auf eine Folge vorzubereiten? Das kann ich immer nicht beantworten. Wie ist das bei euch?
Gute Frage. Da ich ja vermehrt auch auf Fanmedien unterwegs bin, ist das eigentlich meine Vorbereitung. Also an sich versuche ich mich darüber zu informieren, unter anderem auch teilweise, was so in Gruppen ablief. Auch da habe ich immer mitgelesen, auch Kommentare mir mal angeguckt. Und vor der Zeit auch geguckt, wie wir es ja gemacht haben, teilweise in Marathons. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden man da eigentlich verbringt. Also eigentlich ist das für mich irgendwie keine Arbeit im eigentlichen Sinne gewesen.
Das ist bei mir ähnlich, ja. Also dadurch, dass ich das eh immer irgendwie verfolge auf allen möglichen Kanälen und man schaut Vorentscheide so gut man kann und so viel man Zeit hat und ich schreibe ja dann auch meistens noch was zusammen für Bleistiftrocker über einzelne Entscheidungen. Das ist ja schon viel an Vorbereitung und dazu muss man aber auch sagen, dass Sascha ja immer so die treibende Kraft ist, was so Konzept betrifft, also mal ein schönes Dokument vorzubereiten, worüber könnten wir so reden und ich ergänze das dann meistens und oder habe zu den Punkten dann sowieso meine Notizen und mein Wissen und meine Meinung und kann das dann damit einbringen. Also das da die Lorbeeren natürlich Richtung Sascha, der das Größte da vorbereitet.
Ja, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube so, was das Produzieren und so weiter angeht und mal so ein
Das kommt noch dazu, genau.
Und so Grundkonzept und so weiter, aber das ist eben halt auch so der Grund, warum ich eigentlich auch so von Anfang an nicht jetzt irgendwie gesagt habe, ich will den Podcast irgendwie dann alleine moderieren. So, weil das glaube ich immer, Podcast lebt halt immer so von einem Gespräch mit mindestens zwei Leuten und da ist natürlich dann immer der Part ja genauso wichtig, weil es dann nochmal so irgendwie andere Aspekte bringt als das, was man selber da jetzt in das Dokument schreibt. So, wir können ja heute mal über, wann findet der ESC 2021 statt oder so ins Dokument schreiben. Insofern glaube ich, ist bei mir auch so. Es ist so ein bisschen, bevor es losgeht, da ist dann nochmal so der ganz große Schwung, weil man dann auch nochmal so, gerade dann so, was das Faktencheck nochmal so angeht und so weiter. Ja, stimmt das denn? Liest man vielleicht nochmal woanders? Haut das denn hin? Weil mitunter schreiben ja die ESC-Medien untereinander ja auch gerne ab. Aber ich glaube, das ist schon vorhin im Vorgespräch mit Dennis habe ich da irgendwie jetzt mittlerweile, habe ich da natürlich so einen Workflow, wenn wir aufgenommen haben, so wie heute und dann mache ich dann die Post-Production und so weiter. Das nimmt mit Sicherheit schon einen ganzen Arbeitstag ein, aber ich glaube, das ist noch nicht alles, ne? Also das ist halt, und ich glaube, das macht es dann wahrscheinlich auch auf, warum manche dann eben mit Folge 5 dann irgendwann mit ihrem Podcast wieder aussteigen, weil man dann vielleicht merkt, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr Arbeit, aber ich empfinde das irgendwie auch nicht. Also ich habe das neulich gerade noch mal gehört, da ging das, glaube ich, letztes Jahr darum, als Dennis dann sagte, ich möchte jetzt aufhören und so, dass ich so gedacht habe, da habe ich damals in der Folge auch gesagt, ja, ich hatte das mal so 2018, so wo man so dachte, boah, also nicht, dass man jetzt gesagt hat, das möchte ich irgendwie nicht mehr machen, aber so, oh, jetzt ist ja wieder eine Folge und was sagt man dann jetzt und so. Und das ist dann schon irgendwie so ein bisschen anders, aber wie gesagt, das will ich absolut nicht schmälern. Dennis hat da genauso 50% beigetragen und du, Sonja, jetzt genauso. Das ist immer eine Gemeinschaftsproduktion. Also das ist das nachher Produzieren und so weiter, das ist ja dann eigentlich nur noch so Reproduzieren und dass die Hörer dann rechtzeitig wieder unsere Folge dann im Podcatcher haben. Das ist dann irgendwie schon irgendwie ganz gut. Wir haben noch was vorbereitet, ne? Also wir haben ja mit dem ESC Green Room die Saison 2017, 18, 19 und 20 abgedeckt. Und da macht es doch mal tatsächlich mal Sinn, mal jeden von uns mal abzufragen, wie denn die Top 5 aus diesem Zeitraum irgendwie halt aussieht. Und ich würde mal sagen, wir können uns ja mal abwechseln und wir fangen mal mit Platz 5 an. Sonja, magst du mal anfangen mit deinem Top 5 aus diesem Zeitraum?
Ich habe auf der 5, aber auch nur damit mein erster Jahrgang hier irgendwie doch ein bisschen mit drin ist, und auch eher so von dem, was ich denke, was draus geworden wäre, Island, also Dadi mit Think About Things. Das war was, das hast du dir angeguckt, das ist sofort hängen geblieben vom Outfit, von der Choreo, das Lied war witzig. Das, ich sag ja immer noch, das hätte gewonnen, wenn es einen Contest gegeben hätte. Und gerade für ihn schade, dass es den dann eben nicht gab. Aber das war erfrischend, das war witzig und ich unterstelle jetzt einfach mal, das wäre auf der großen Bühne auch ganz cool gewesen und habe es deswegen auf Platz 5 mit reingenommen.
Ich habe was ganz anderes. einen weißrussischen Song von 2017, und zwar Navi Band mit Story of My Life. Ich fand es einfach oh Gott, man kann auch oh Gott sagen, aber ich fand es irgendwie total schräg und total, es war ein Ohrwurm in der Zeit, das ist teilweise jetzt immer noch. Ich krieg den auch nicht mehr wirklich weg, aber das Geschrei hat mir irgendwie gefallen, ich weiß nicht warum, aber ich fand es einfach so bekloppt damals, deswegen, dass ich auf Top 5 bei mir gesetzt habe, einfach nicht, weil ich den Titel so extrem geil finde, sondern weil es einfach irgendwie ein Ohrwurm von mir war, jetzt immer noch teilweise ist. Und deswegen, das war für mich jetzt mal ausschlaggebend.
Genau.
Genau. Das war für mich mal ausschlaggebend. Nicht wie man jemanden, wie ein Titel irgendwie jetzt platziert werden könnte oder ob ich den so wirklich geil finde, sondern irgendwie, wie blieb der bei mir hängen? Und das war irgendwie wirklich ein Navi-Band mit Story of My Life.
Ich habe eine längere Liste im Vorwege gehabt und da war Weißrussland 2017 auch dabei, hat es aber nicht in die Top 5 geschafft. Aber das finde ich ist eigentlich so aus den letzten Jahren tatsächlich auch der beste weißrussische Beitrag. Also fand die beiden ganz nett. Also das war irgendwie, die waren ganz niedlich und das ist den folge ich sogar auch noch auf Instagram seitdem, weil es eigentlich auch so ein niedliches Paar ist. Und die haben ja mittlerweile auch ein Kind gekriegt und fand ich also auch von der Bühnenperformance da mit diesem Schiff, auf dem sie da saßen, standen. Und fand ich auch. Ich mache das so ähnlich wie Sonja. Es ist ein bisschen ungerecht, aber da würde ich halt auch jemand von 2020 nennen. Ich nehme die Siegerin der Wetten, nämlich Victoria Tears Getting Sober. In einer der vergangenen Folgen hat ja Sonja diesen Titel noch mal so ein bisschen auseinandergenommen. Und auch da lasse ich.
Scheinbar noch nicht genug, wenn der noch auf deiner Liste ist.
Ja, ich mochte den auch nicht.
Jetzt also erst recht. Und da hätte ich mich tatsächlich so darauf gefreut, wie man ja dieses Mystische in diesem Clip wirklich auf die Bühne gebracht hätte. Und wie gesagt, ich habe das ja auch schon in den vergangenen Folgen irgendwie so erzählt. Mich haben auch so diese Wohnzimmergeschichten von ihr auch sehr überzeugt. Und ich freue mich auch, dass sie da nächstes Jahr wieder dabei ist und hoffe, dass das ein ähnlicher guter Song wird wie in 2020. Und deswegen ist das jetzt mein Platz 5.
Dann bin ich wieder dran, ne? Mhm. Mit Platz 4. Ist jetzt nicht sonderlich kreativ, aber ich habe mich dann für Michael Schulte entschieden, weil der einfach Deutschland so schön mal da rausgeholt hat, nachdem wirklich jeder, und er musste sich das auch anhören, wieder dieses, wird doch eh Letzter, ist doch eh nix, ist doch eh ein Scheiß-Song. Und dann stellt er sich dahin und er hatte ja auch immer so diese coole norddeutsche Einstellung, so, ja, ich mach das halt hier. Und also haben wir auch im Vorfeld, habe ich ihn ja auch interviewt, und da war total ruhig, total locker und wusste aber, glaube ich, trotzdem, was er wollte, und stellt sich dann dahin und singt dieses berührende Lied. Und man dachte sich schon bei dem Auftritt so, ja, also egal, wo der jetzt landet, das war wirklich schön und überhaupt nicht peinlich und das kann man vorzeigen. Und als dann da die Punkte so reingerollt sind, das war wirklich ein gutes Gefühl. Deswegen so das Gesamtwerk Michael Schulte 2018 ist bei mir auf Platz 4.
Bei mir, ich habe wirklich gesagt, Titel genommen, die ich jetzt immer noch im Ohr habe. Also nicht die auch geil finde. Ich finde Michael Schulte natürlich super. Aber ich habe einen Song jetzt ausgewählt, der ganz die Bahn sprengt. Und zwar Albanien. Eugen Buschpepper mit Mal von 2018. Weil das war so ein Ohrwurm für mich, vor allem in der ersten Version. Ich fand dann die bei ESC-Version noch nicht mal so ganz so toll, aber die Originalversion hat mich richtig geflasht. Ich fand das eines mit der besten albanischen Songs, die man in den letzten Jahren hatte. Leider nicht so ganz hoch geworden, aber ich finde den immer noch mega gut. Und auch der Typ ist irgendwie super cool drauf. Auch die neuen Songs, die er gerade veröffentlicht hat, es ist ein mega geiler Sänger. Also der kann echt die Bühne rocken. Das ist schon ein cooler Typ.
Meine Nummer 4, da habe ich mich auch mal so ein bisschen orientiert, so was war da so ein bisschen so außergewöhnlich? Passt natürlich nicht, wenn es jetzt ein bisschen weiter gefasst wäre, würde ich sicherlich Lascha Tumbai irgendwie sagen. In dem Falle, weil es ja in diese Zeit 2017 bis 2020 fällt, Ilinka featuring Alex Florea, Jodel It. Das fand ich einfach schon sehr kreativ mit diesem Jodeln und dann mit diesem Rapper, und es war auf einer anderen Art wieder sehr schräg, und auf der anderen Seite war das aber okay. Also ganz lustig fand ich noch, wie Alex Florea da so irgendwie da so den Macker spielen wollte, und Ilinka hat ihn eigentlich so richtig schön an die Wand moderiert oder an die Wand performt und so. Und das war vielleicht mit den Kanonen und so weiter ein bisschen zu viel, aber das ist für mich auch so ESC at its best, und das deswegen meine Nummer 4.
Das wäre in meiner Hassliste relativ weit oben gewesen.
Die Geschmäcker sind unterschiedlich.
Kann ich nachvollziehen, aber so schlimm finde ich den Song nicht, aber ja, kann ich nachvollziehen.
Ach, allein dieses ganze Konzept, das ist eigentlich nur noch von diesem schizophrenen Kroaten irgendwie übertroffen. Nee, aber wir reden ja hier über die Top-Sachen. Aber nein, wir wollen ja über die guten Sachen reden. Und mein Platz 3, und da würde ich sogar sagen, das ist vielleicht bei euch auch noch in der Liste, das ist Eleni. Eleni Forera mit Fuego von 2018. Ist ja nicht umsonst im Eurovision Again in der Abstimmung die Siegerin geworden. Es ist für mich tatsächlich auch das, was aus diesem Jahrgang deutlicher hängen geblieben ist, deutlicher als netter auch. Also ich hätte mich damals schon zu dem Zeitpunkt gefreut, wenn sie das Ding gewonnen hätte, weil was sie einfach für eine Energie in diesen Auftritt gelegt hat, was sie da wieder rumgewirbelt hat mit ihren Haaren, und da war einfach so viel Energie drin, und es war so viel ESC einfach in diesem ganzen Auftritt, und war ja auch kein Zufall, dass die beiden, also Netta und Eleni, so weit weg waren von dem Rest da auf 1 und 2. Und für mich war es einfach Eleni in dem Jahr. Und wenn man gesehen hat, wie sie beim albanischen Vorentscheid jetzt in der abgelaufenen Saison aufgetreten ist und einfach mal eine Viertelstunde da komplett die Show weggerockt hat, also dass einfach auch irgendwelche Madonna-Songs gesungen hat und dachte, okay, das hat Madonna jetzt auch nicht besser gemacht, dann gehört die schon auf so eine Liste ganz, ganz deutlich. Und es ist sehr schade, dass sie nicht gewonnen hat. Das würde ich auch im Nachhinein immer noch gönnen. Und ja.
Hätte ich vermutlich auf meiner All-Time-Liste wahrscheinlich auch drauf. Aber ich habe jemand anders, der ganz aus der Reihe fällt. Ihr merkt das ja schon, ich habe ja ein paar andere Songs auf der Liste. Und zwar Ukraine. 2018. Malloween mit Under the Ladder. Ich weiß nicht warum, aber ich fand es einfach von diesen, das hat mich so mitgenommen, dieses Ding. Es war so ein Ohrwurm, auch ist teilweise immer noch. Ich kann es mir immer anhören, ich find's nicht scheiße. Das muss man auch erstmal hinkriegen, weil der Typ ja auch so total anders war und auch so aus diesem Sarg sozusagen rausgekommen ist. Es war echt so eine andere Nummer, die ich von der Ukraine, ja, die wir jetzt irgendwie fast gewöhnt sind, muss man ja sagen, von der kreischenden Dame bis hin zu einer tanzenden Striptease-Tänzerin sozusagen. Also jetzt haben wir, schade, dass die nicht zum ESC gefahren ist, aber die Ukraine hat irgendwie immer Überraschungen parat, die man sonst nie erwarten würde. So. Also deswegen fand ich halt Melowin einfach so sehr, sehr spannend.
Bei meiner Nummer 3 mache ich es tatsächlich ganz kurz. Bei mir ist Michael Schulte auf der Platz 3. Also das muss ich sagen, ist tatsächlich aus diesem Jahr, aus diesem Zeitraum tatsächlich der stimmigste deutsche Beitrag. Und das haben sie wunderbar gelöst, auch so mit dieser Bespielung da im Hintergrund, mit diesen Zeichnungen, mit den Fotos. Und er ist da einfach auch so ganz ruhig und still irgendwie da auch aufgetreten. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Kommen wir zur Nummer 2.
Nummer 2 ist bei mir auch wieder nicht kreativ. Ich habe mich wirklich an rein den Top-Auftritten für mich doch orientiert. Vielleicht ist meine 1 ein bisschen überraschend, aber mein 2 ist Duncan Lawrence mit Arcade.
Ja, bei mir auch, genau.
Weil das habe ich ja schon so oft gesagt hier, wie toll ich einfach dieses Lied finde, wie berührend das ist. Und dieser Moment, in dem er so die Arme wegstreckt und die Kamera so um ihn rumfährt mit dieser Leuchtkugel und so, da hast du gemerkt, okay, der wird das gewinnen. Das ist einfach so groß und so ein starkes Bild gewesen. Dazu singt er so gut, ist so ein sympathischer Typ. Ich hätte mir tatsächlich trotzdem immer noch, auch im Nachhinein gewünscht, dass er das vielleicht nicht hinterm Flügel, oder war ja kein Flügel, aber hinter diesem Klavier versteckt gemacht hätte, sondern im Stehen. Weil das wirkt selten gut für mich, finde ich, wenn jemand so hinter so einem Ding sitzt. Das ist so visuell dann nicht immer so schön. Aber alles andere, was sie draus gemacht haben, war super stimmig, super gut. Das Lied liebe ich immer noch total. So ein verdienter Gewinner. Habe ich mich sehr gefreut, dass das geklappt hat für ihn. Und deswegen ist es meine Nummer 2.
Ja, meine ja auch. Und vor allen Dingen bei ihm ist es ja halt auch so, da ist auch kaum ein Unterschied so zwischen Studioversion und dann nachher so einem Live-Auftritt bei ihm. Das ist halt wirklich, die Stimme ist halt wirklich so klar und auf den Punkt und so. Das hat mich auch tatsächlich überzeugt. Das wäre auch meine Nummer 2.
Ich habe eine andere Nummer 2, das könnt ihr euch gleich denken, aber ich gebe euch recht. Also ich höre gerade die EP immer rauf und runter von Duncan.
Ja, die ist wirklich gut.
Mega gut. Ja, ist wirklich gut. Also ich gebe euch recht. Also wenn ich jetzt meine All-Time-Favorite, wirklich die geilsten Songs, die ich finde, rausgesucht hätte, hätte ich wahrscheinlich auch auf Platz 2 gesetzt. Aber für mich war es einfach mal wichtig, welche Songs konnten bei mir hängen bleiben irgendwie in den letzten Jahren. Und das ist jetzt ein ganz anderer Song. Norwegen. die haben die meisten Zuschauerpunkte bekommen, die drei. Kano. Ich habe Spirit in the Sky mal aufgeschrieben. Ich fand das mega gut. Das Album ist auch mega spannend. Ich habe das jetzt mehrmals jetzt durchgehört. Es ist richtig, richtig gut. Auch die ganzen Facetten, die sie da jetzt betreiben. Auch die Live-Geschichten, die sie bei YouTube hier gerade veröffentlicht haben. Mega, mega gut. Die Sängerin hebt auch viel raus. Ich würd mir die sogar als Konzert angucken, wenn die mal dort touren würden. Also von daher sind die bei mir auf Platz 2 gelandet, weil sie einfach so ein Gesangkonzept hatten, wo ja keiner gedacht hätte, dass die Zuschauer, das Zuschauervoting gewinnen. Also von daher war es für mich einfach so, klar, es ist sehr ESC-lastig, sehr ESC-affiner Song, aber was sie jetzt daraus gemacht haben, auch aus dieser Band, es ist mega spannend und ich finde das Album auch richtig, richtig gut.
Wäre auch bei mir drin, die haben es aber jetzt nicht direkt in diese hohe Top 5 geschafft, aber die hatte ich eigentlich auch tatsächlich so im Auge. Das ist so von 2019 auch tatsächlich, ja, so ein Überraschungseffekt dann auch, ne?
Ja, bei mir waren sie auch nah dran. Also das ist so ESC-mäßig der Auftritt und es war eigentlich so eine Band, wo man dachte, okay, wenn die jetzt nicht so gut abschneiden, dann sehen sich diese drei Musiker danach einfach nie wieder und fertig. Aber wie ihr schon sagt, die sind immer noch zusammen, machen Alben und Singles, die man sich gut anhören kann. Dennis, vielleicht noch eine Quizfrage an dich, weil Sascha hat es neulich wirklich beantworten können. An welchen Virologen erinnert dich Tom Hugo?
Tom Hugo. An Drosten? Nein. Das sieht nicht aus wie Drosten. Keine Ahnung.
Ich finde, der sieht aus wie Hendrik.
Ach, hier, der aus Bonn. Ja, genau. Der aus Bonn meinst du, den? Ja, stimmt, hast recht, so ein bisschen schon. Ja,
Streck okay. Heißt der, ne?
Stimmt, hast recht.
Streck, ja.
Genau, hast recht, stimmt. So ein bisschen, ne, von der Haare her auch so. Ja, passt, stimmt.
Ja, Sonja schickt mir so öfter so Lookalike-Geschichten irgendwie. An wen erinnert sich der jetzt wieder?
Und zwar komplett mit Virologen habe ich ihm das geschickt. Ich traue mich aber nicht, das zu twittern, weil ich viel zu viel Respekt vor diesen Leuten habe, dieser Wissenschaft.
Ja, das stimmt.
Den Drossen-Lookalike, den sage ich dir, wenn wir hier ausgemacht haben.
Ja, dann kommen wir zu Nummer 1, ne?
Meine 1. Ich weiß nicht, ob ihr euch hier denken könnt. Aber es ging nicht anders. Ich musste. Sehr hart.
Ja.
Zehn Jahre nah. Okay. Bestes Ergebnis für San Marino. Ich habe getwittert, als dieser Auftritt war, ich werde nie wieder schlechte Laune haben. Und stimmt jetzt nicht, wenn man es heute betrachtet, aber es hat mir wirklich so gute Laune verschafft, dieser Auftritt. Dieser Typ, der jetzt nicht der beste Sänger ist und trotzdem das Beste draus gemacht hat und einfach Bock hatte, die Leute da zu unterhalten. Und ich habe ihn ja danach dann im Anschluss im Studio hier in Frankfurt getroffen. Er ist einfach so ein cooler Typ und ich habe mich so derbe gefreut über den Finaleinzug. Da bin ich hier wirklich buchstäblich vom Sofa gefallen, als es dann hieß, San Marino. Und dass er dann auch noch das beste Ergebnis für das Land erzielt. Sehr, sehr cool.
Ja, ich habe einen Italiener auf der 1. Könnt ihr vielleicht denken, wer?
Ja.
Francesco Gabani. habe ich auf der 1. Weil der Typ einfach so eine coole Socke ist. Nicht nur, dass er einen mega geilen Song hatte, sondern ich verfolge den jetzt, seitdem er das erste Mal überhaupt beim Sanremo Festival dabei war, mit dem einen Song. Der war auch schon gut. Und jetzt, ich höre seine Alben rauf und runter, ich höre seine Singles rauf und runter. Der hat jetzt also irgendwie für richtig auch wieder guten Song dabei gehabt. Also es ist einfach, die kann man sich einfach immer anhören. Jede Single, die er veröffentlicht, oder fast jede Single, die er veröffentlicht, die kann man getrost hören. Also das finde ich halt auch schon spannend bei so jemanden, dass er auch so im Nachhinein dann noch so Singles veröffentlicht, die man sich dann auch noch danach auch noch anhören kann. Also das hat man nicht bei jedem ESC-Star so. Also von daher ist das schon eine Hausnummer für mich gewesen, zu sagen, ich setze ihn auf Platz 1.
Ja, das ist auch, ich finde ihn auch klasse. Und das stand ja schon so als Gerücht, so, oh, der könnte ja auch das Sanremo-Festival in Italien dieses Jahr wieder gewinnen und dann kann er wieder zum ESC irgendwie fahren und so. Den Song fand ich ein bisschen schwächer als das letzte Mal, als er da gewonnen hat. Aber ist wirklich ein interessanter Künstler, der war ja auch schon vor dem ESC, hat er ja auch schon gute Sachen gemacht und war nur, glaube ich, in 2017 dann irgendwie so ein bisschen dann schon so überdreht. Er war, glaube ich, dann schon zu früh der Favorit. Und er hat sich, glaube ich, dann selber auch ein bisschen zu sicher gefühlt. Und ich glaube, das hat dann dazu geführt, dass er dann nur, was ist er geworden, Sechster oder so, glaube ich, ne? Also insofern hat es dann, weil man, zumindest die ESC-Bubble hat dann diesen Gag mit dem Gorilla dann irgendwie auf der Bühne auch schon irgendwie seit Februar gekannt. Aber nichtsdestotrotz, ja, aus Italien kommen ja sowieso.
Es wirkte auf der großen Bühne einfach nicht mehr so gut wie bei Sanremo. Sonst war der bei mir, war bei mir auch sehr nah dran an der Top 5. Aber ich muss sagen, dass für mich war der eigentlich auch der klare Gewinner. Und als ich es dann in der Version beim ESC-Finale gesehen habe, war ich dann doch sehr enttäuscht. Mhm. Also da hat viel von dem Charme gefehlt, was es beim Sanremo noch rübergebracht hat, fand ich.
Der hat auch so komische Background-Sänger, die waren auch so komisch. Also das passte irgendwie auch alles nicht. Das war so mehr so eine Karikatur. Das war so ein bisschen schade da irgendwie. Aber ja, wie gesagt, das finde ich dann auch. Meine Nummer 1 ist schon genannt worden. Ich würde Eleni Foiera tatsächlich auf die 1 setzen, weil das tatsächlich auch so ein Wow-Effekt für mich war. Ich habe ja damals das Juryfinale am Freitag gesehen und da hatte ich in der Halle auch tatsächlich den Eindruck, also es ist irgendwie mehr Feuer im Publikum für Eleni. Passt ja auch Feuer, ne? Fuego. Als jetzt für Netta. Und ich glaube, jetzt ist es mittlerweile schon so. Alle reden nach wie vor von Eleni und jeder sagt, ach ja, Netta hat ja 2018 für Israel gewonnen und das war's dann eigentlich. Und ich glaube, Eleni wird noch eine längere Nummer werden, mindestens jetzt so in diesen ESC-Umfeldern, als das Netta ist. Und ja, und auch alleine dieser Auftritt, wie sie perfekt ihr langes Haar irgendwie halt steuern konnte, das ist also wirklich, die stand wirklich in Flammen. Und das ist auch so ein ESC-Moment, das man wahrscheinlich auch nicht irgendwie halt vergessen kann. Insofern ist das halt
ich
so.
Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe oder ob ich dir das nur geschrieben hatte, aber es gibt ja dann diverse auch offizielle YouTube-Clips von diesem Auftritt. Und da war einer der meistgelikedesten Kommentare von irgendeinem Typ, der einfach nur drunter geschrieben hat, Eleni makes me straight. Das fand ich so, das ist so ESC in a nutshell, ja. Das fand ich einen sehr süßen Kommentar, der aber auch dieses, einfach alles, was so dieser Auftritt verkörpert hat, irgendwie cool zusammengefasst hat.
Ja. Sie ist eine Königin, du hast es ja eben auch schon gesagt, da war sie ja jetzt bei dem albanischen Finale dann auch, da war sie die Königin und also das war wirklich, also das weiß ich noch, da habe ich hier auch den Auftritt richtig schön laut gemacht, das war dann aber auch schon so um 9:30 irgendwie und dann schrieb mich dann ein Nachbar von unten irgendwie an, also er würde ja morgen wieder arbeiten müssen und ob ich dann die Musik mal ein bisschen leiser machen könnte. Also insofern, Eleni, du hast alles richtig gemacht. Also ja. Das wäre dann meine Nummer 1. Ja, so teilweise sehr überraschend. Teilweise sind ja noch mal so ganz, ganz dolle Perlen da noch bei rübergekommen. Ja, super. Ganz, ganz große Klasse. Jetzt mal so in die Runde gefragt, was euch jetzt noch zu 50 Folgen ESC Green Room einfällt, was wir noch bequatschen könnten.
Ich hoffe, ihr macht weiter.
Wenn ich sehe, wie lange wir schon bequatscht haben.
Ja, es wird die längste Folge.
Ja, das ist wirklich längste Folge. Ich hoffe, ihr macht weiter. Ich höre euch gerne zu und ich komme gerne mal als Gast wieder. Also sehr von gerne. Daher.
Ja. Da nageln wir dich drauf fest.
Ja, gerne. Könnt ihr gerne machen. Da ich mein ganzes Equipment ja noch habe und ich auch weiterhin Podcasts mache, bin ich gern bereit, mit euch mal über den ESC zu quatschen, in welcher Form auch immer.
Ja, sehr gerne. Unbedingt. Also wir haben ja schon gesagt, wir wollen ja auch weiterhin Leute auch wieder einladen. Unsere, wie auch immer wir sie dann nennen werden, sage ich jetzt mal We Decide Folgen oder so, die Bewertung der Jahrgänge oder so, das werden wir dann sicherlich irgendwie auch mal wieder finden. Ja, mir fällt jetzt noch vielleicht zwei Filmtipps fallen mir noch vielleicht am Ende noch mal ein. Der eine ist, es gibt eine Doku vom israelischen Fernsehen Kan. Drei Folgen sind das, ich glaube so 45 Minuten, über den Eurovision Song Contest 2019. Der läuft auf YouTube, das verlinke ich auch mal. Der ist zwar in Hebräisch, aber man kann sich den englischen Untertitel irgendwie einblenden lassen. Und das ist nochmal ganz interessant, weil ja der ESC auch einen sehr steinigen Weg hatte. Die Finanzierung war erst nicht gesichert. Dann war ja kurz bevor der ESC losging, gingen ja auch Raketen fast auf Tel Aviv irgendwie halt ein. Die konnten natürlich abgefangen werden. Also da gab es auch diverse Schwierigkeiten. Auch noch so ein Na, Fun Fact will ich jetzt nicht sagen. Der Christa Björkmann war ja dort auch so Mitproduzent und der kriegte ja dann an dem Finalabend auch noch einen Schwächeanfall. Und also es ist mal ganz interessant, wie im Hintergrund sozusagen, ja, was es da auch so für Fallstricke gibt, wie gefährlich das irgendwie halt ist. Und das ist ganz interessant, verlinke ich dann nochmal in den Shownotes und guckt euch das mal an, also das ist interessant. Und dann warten wir ja alle auf den Film von Will Ferrell, The Story of Fire Saga, der am 26. Juni auf Netflix läuft. Man kann jetzt schon einen Trailer sehen. Und habt ihr den schon gesehen, den Trailer?
Ja, habe ich.
Wie ist euer Eindruck?
Ich lasse mich überraschen. Also ich hätte es schlimmer erwartet. Also weil Pharrell-Filme generell eher ein Problem haben, sage ich mal so dezent. Aber das scheint, da er selber ja auch irgendwie Fan von diesen Contests ja auch ist, weil seine Frau ja aus Schweden ist, ich glaube, das wird ganz okay. Also wird sich das angucken können. Ich glaube, es wird nicht so fremdschämen, wie man es vielleicht so extrem da denken würde. Ich denke, der spielt natürlich auch ein paar Klischees des ESC, aber ich finde, es wird so eine Art Borat, nicht Borat, aber eher so eine, der auch Nachts im Museum, der hat ja auch so ein paar Filme, die so ein bisschen sind. Ich glaube, in die Kategorie geht das.
Ich bin mir noch nicht sicher, also ich kann mir vorstellen, dass das gut zum Fremdschämen sein könnte, dem Trailer zu folgen.
Ja, wobei, also mir geht's eher so, wenn ich, also Trailer sagen ja auch oft nichts über den Film dann irgendwie aus. Nachher kann das ja, das können dann wirklich die besten 2 Minuten zusammengeschnitten und die restlichen 89 Minuten sind dann irgendwie großer Mist oder so. Aber ich fand jetzt auch so, ja, das könnte lustig werden. Also ich lasse mich da auch tatsächlich mal.
Muss aber nicht.
Nee, muss nicht. Also da werden wir sicherlich ja in der nächsten Folge mal auch drüber sprechen. Aber ich bin mal gespannt. Also ich werde ihn mir sicherlich angucken. Mal gucken, er hat ja wie lange? Ich glaube 20 Jahre hat er ja, glaube ich, irgendwie darauf hingearbeitet, diesen Film zu machen. Und ja, man muss sich natürlich, glaube ich, einerseits so ein bisschen davon verabschieden, so unter dem Motto, oh, da macht einer unseren ESC irgendwie kaputt. Aber es muss natürlich auch ein bisschen so, ja, trotzdem lustig bleiben. Und ich hoffe nicht, dass es so ein Klamauk wird. Und der Trailer sieht aber im Moment nicht unbedingt danach aus, dass es ein Flop wird. Aber wir werden sehen. Also mal gucken, da werden sich ja sicherlich auch dann ab Wochenende dann wahrscheinlich die Fanmedien dann auch schon drauf stürzen und da eine Kritik machen und wir werden uns da sicherlich dann in der 51 dann auch da mal drüber beugen und uns da mal drüber unterhalten. Wir werden mal gucken.
Der Soundtrack scheint, also der scheint jetzt auch gerade veröffentlicht worden zu sein, der scheint auch nicht so schlecht zu sein. Also was man da so hört, also ich meine, es sind ja auch von großen Namen, aber relativ bekannten Produzenten beziehungsweise auch Songschreibern aus Schweden natürlich, woher auch sonst, das sonst würde es ja keinen Sinn machen, geschrieben und auch viele bekannte Sängerinnen und Sänger dabei, also Molly Sanden ist ja nicht ganz unbekannt in Schweden, die das ja auch singt, den ganzen Volcano Man zum Beispiel, also das ist gar nicht so schlecht gemacht, natürlich Pharrell, das kann man sich natürlich fragen, was macht er da? Aber an sich, glaube ich, wird das, glaube ich, eine ganz unterhaltsame Geschichte. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das so ein extremer, schlimmer Film wird, wie man sonst den von ihm kennt.
Also, ich kann ja sogar sagen, ich würde da wahrscheinlich auch in dem Film mitspielen, weil immer in der Warm-up-Phase gab es immer so 15 Minuten, wo sie für den Film gedreht haben. Das war dann immer so kurz bevor. Das haben sie wohl sowohl bei den Probenshows wohl gemacht, als auch vor den Live-Shows, dass es immer einen Slot gab, 15 Minuten hieß das dann immer Netflix. Und das habe ich dann irgendwie auch, dann haben sie dann so teilweise dann da so Auftritte gedreht oder irgendwas anderes. Und dann haben sie sozusagen das Publikum des ESC auch so als Statisten sozusagen mit genutzt. Wahrscheinlich hat ja Netflix sozusagen da auch ein bisschen dann, nicht nur ein bisschen, aber Geld dafür bezahlt, um vielleicht auch den ESC damit so ein bisschen mitzufinanzieren. Insofern war das dann wohl für beide so ein bisschen so eine Win-Win-Situation, weil man dann eben für diesen, für den Film nicht noch extra irgendwie so viele Komparsen irgendwie halt dann engagieren musste. Das konnte man dann gleich sozusagen mit abfilmen. Insofern kann ich dann immer sagen, so, ja, da habe ich noch mitgespielt. Wenn der dann aber, wenn wir aber dann wissen, dass ab 27. dass das ein Scheißfilm ist, dann schneide ich diese Passage jetzt dann später dann hier wieder raus. Also wir werden mal sehen.
Aber es sind da auch ein paar ESC, nicht Folgen, sondern ESC-Episoden sozusagen, die Jahrgänge auch jetzt bei Netflix verfügbar, zumindest nicht für uns Deutsche leider nicht, aber für andere Länder. Da gibt es ja wohl auch einen Kooperationsvertrag und einen Lizenzvertrag, dass sie dann den ESC im Nachhinein angucken können. Oder hätten gekonnt. Hätten gekonnt, so muss man ja auch sagen. Das ist ja nicht, hat ja nicht stattgefunden, aber theoretisch wäre der aus Amsterdam dann bei Netflix gelandet. Für die, andere, ja, für die anderen Länder sozusagen. Genau, Rotterdam, ja. Rotterdam, genau.
Ja, wir werden sehen. Also, wie gesagt, den ersten Filmtipp, den kann ich dann eher empfehlen als den zweiten, aber das wissen wir ja halt noch.
Ich habe hier eben bei Spotify schon geguckt, da sind ja tatsächlich schon einige Songs irgendwie in Listen raus. Ich weiß nicht, ob ich mir die anhören sollte vorab.
Ja, aber wir packen sie einfach mal in die Shownotes, dann können die Leute dann schon mal reinhören. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal den Sack zu. Ja, ich gucke gerade auf die Uhr, aber das ist auch für eine Jubiläumsfolge, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja, ich möchte mich erst, oder wir möchten uns erstmal bei Benjamin, Jörg, Marco, Alkis, Patrick und Robin für ihre Kommentare einmal herzlich bedanken, die unserem Aufruf gefolgt sind, einen Audiokommentar bei uns zu hinterlassen. Aber auch erstmal vielen Dank für Dennis, dass du heute die Zeit gefunden hast, hier mit uns hier einmal über alte Zeiten zu quatschen. Alles konnten wir jetzt auch nicht besprechen, aber wir haben das so ein bisschen versucht anzuticken. Und ich sage da erstmal vielen Dank, Dennis, dass du dabei warst und sicherlich nicht das letzte Mal. Und ich hoffe, dass ich mit Sonja noch ganz viele Folgen ESC Green Room weitermache. Ich glaube, Robin war das, der gesagt hat, ja, vielleicht auch noch 5000 Folgen. Also,
warum nicht?
Ein paar Jahre.
Nein, ein paar Jahre.
Man muss auch Ziele haben im Leben.
Also, wir haben natürlich auch, glaube ich, immer Möglichkeiten, um zu feiern. Also, so in anderthalb Jahren können wir dann unser 5-jähriges feiern. Dann ist ja irgendwann die 100. Folge und so. Und das kann man ja immer schön. Also, einen Grund zum Feiern gibt's ja immer in dem Fall. Und wir hoffen mal, dass es auch bald wieder auch einen regulären ESC gibt mit Publikum und mit allem, was dazugehört, das hoffe ich natürlich, dass das irgendwie auch mal wieder klappt. Alle Infos zu unserem Podcast, zum Eurovision Song Contest, wer wir sind, alle Folgen, alle Shownotes, unsere Social-Media-Kanäle und diverse Playlists, die findet ihr auf unserer Website escgreenroom.de. Wir freuen uns, wenn ihr unter unserer aktuellen Folge auch weiterhin einen Kommentar hinterlasst. Außerdem könnt ihr für eine bessere Sichtbarkeit des ESC Green Room sorgen, wenn ihr bei Apple Podcast auch ein paar Sterne und Bewertungen dalasst. Außerdem erreicht ihr uns auf Twitter, Facebook und Instagram und könnt uns dort auch Kommentare und Meinungen dalassen. Und wir möchten euch natürlich auch auf die Podcasts der KollegInnen des DBPDW-Netzwerks, den besten Podcast der Welt, hinweisen. Ich würde sagen, hört einfach mal rein und den Link zum Netzwerk gibt es ebenfalls auf unserer Website. Damit machen wir den Sack zu. Ich sage einmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.